Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Sie arbeiten wie ein Verrückter, das Finanzamt verdient mit, aber Ihre Kinder sehen Sie kaum? Lassen Sie uns Ihre Unternehmensstruktur so aufbauen, dass sich das ändert. Mit der richtigen Struktur ist es nämlich möglich, einen großen Teil Ihrer Steuern in Ihren Vermögensaufbau umzulenken. Damit schaffen Sie passives Einkommen, das Sie im Unternehmen entlastet und Ihnen Zeit für Ihre Familie zurückgibt. Ich habe Ihnen in diesem Video einen umfassenden Überblick zusammengestellt, wie Sie über die richtige Steuerstruktur und Gestaltung als Vater aus dem Hamsterrad herauskommen. Folgendes schauen wir an. Zuerst gebe ich Ihnen einen knappen Einblick in die Grundlagen der Steuergestaltung und meine Methodik. Dann optimieren wir die Struktur Ihres Unternehmens, sodass Ihre Steuerlast von über 42% auf rund 25% bis 30% sinkt. Im nächsten Schritt betrachten wir die Zahlungsströme und gestalten sie aus dem Unternehmen in Ihrem Privatbereich und klären, was Sie ganz praktisch tun können, um Ihre Steuerlast noch weiter zu senken und dabei trotzdem so viel wie möglich netto privat übrig zu haben. Wenn dann Ihr Unternehmen weitestgehend steueroptimiert aufgestellt ist und Sie schon deutlich mehr auf dem Konto behalten, weil Ihre Steuern sich um mindestens ein Drittel reduziert haben, schaffen wir das Fundament dafür, so schnell wie möglich Vermögen aufzubauen, das für Sie arbeitet. Wir besprechen die sinnvollen Strukturen, die man dafür nutzen kann, und wägen ab. Wenn die Vermögensstruktur steht, können wir gezielt Geld aus Ihrem Unternehmen dorthin umleiten und nochmals Ihre Steuerlast weiter senken. Man spricht da von sogenannten Steuergefällen oder Steuersatzgefällen. Und als letztes schicken wir Geld zum Arbeiten, am besten steueroptimiert, damit Sie ein zusätzliches Einkommen erhalten, das Ihnen Zeit und Flexibilität zurückgibt. Damit Sie sich das Ganze praktisch vorstellen können, zeige ich Ihnen die Auswirkungen der Maßnahmen an einem Beispielunternehmer und rechne Ihnen in Zahlen kurz vor, welche Auswirkungen das alles hat. Falls Sie mich nicht kennen, mein Name ist Erik Bräusche, ich bin Steuerberater und spezialisiert auf Steuerreduzierung und Vermögensaufbau für bodenständige Unternehmer, und zwar durch sinnvolle Unternehmensstrukturierung. Nach meiner Erfahrung der letzten 10 Jahre als Steuerberater und ehemaliger Betriebsprüfer und Finanzbeamter leiden die meisten gut verdienenden Unternehmer unter einer Steuerlast, die sie fast erdrückt. Das Resultat ist das ständige Gefühl, nicht voranzukommen und immer härter arbeiten zu müssen, worunter schlussendlich die Gesundheit, das Sozialleben und vor allem die eigene Familie leidet und oft auch zerbricht. Genau dieses Szenario musste ich als Kind auch in meiner eigenen Familie, nämlich bei meinem Vater, miterleben. Arbeit, 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 nur Druck und Stress, Arbeiten für das Finanzamt und alle anderen und ein Gefühl, dass es nicht vorangeht, war da an der Tagesordnung. Und als Konsequenz nie Zeit für die Familie, bis alles kaputt geht. Ich weiß aber mittlerweile, dass das nicht so sein muss, denn hohe Steuern sind ein Strukturproblem. Mit der passenden Struktur hingegen kann man seine Steuerbelastung in vielen Fällen ganz automatisch und legal um die Hälfte reduzieren. Dann hat man deutlich mehr Luft zum Atmen und kann in Anlagen investieren, die Einkommen bringen, auch wenn man selbst nicht arbeitet. Und es bringt einem schlussendlich deutlich mehr Entspannung, Ruhe und vor allem Zeit, die man auf die Dinge konzentrieren kann, die einem wirklich wichtig sind. Ich glaube daran, dass Kinder von Unternehmern Zeit und Aufmerksamkeit von ihren Vätern brauchen. Diese Zeit und Energie müssen die Väter aber auch geben können. Wir helfen dabei, Strukturen zu schaffen, die Ihre Steuerlast automatisch senken und damit Vermögen aufbauen, das für Sie arbeitet und Sie entlastet. Okay, lassen Sie mich Ihnen zunächst einen Überblick über die Grundlagen geben, mit denen wir arbeiten können, um Ihre Steuerlast zu senken und Vermögen aufzubauen. Das Ziel ist, dass wir Ihnen eine Struktur, ein System schaffen, das ganz automatisch zu weniger Steuern führt. Wenn wir uns nämlich im Steuerrecht aber so umschauen, dann ist eine Steuerbelastung auf den Gewinn von fast 50%, so wie es die meisten Einzelunternehmer und Freiberufler trifft, bei weitem nicht das, was der Gesetzgeber erreichen wollte. Stattdessen schwanken die vorgegebenen Steuersätze, je nach Rechtsform und Personen, die eingebunden werden, zwischen 0 und 15,825%, um die 30% und zwischen 0 und 47,475%. Auf den ersten Blick erscheint das unlogisch und durcheinander. Es gibt aber klare Überlegungen und Grundprinzipien, die in unseren Steuergesetzen verankert wurden. Als erstes soll Konsumfähigkeit am stärksten besteuert werden. Wer als echter Mensch viel Einkommen privat zur Verfügung hat, der soll auch das Höchstmaß an Steuern bezahlen. Dann sollen Betriebe und Unternehmen einmal bezüglich der Steuer kalkulieren und planen können. Entsprechend gibt es dafür fixe Steuersätze, die nicht schwanken, wenn man sein Unternehmen in die richtige Rechtsform packt. Und dazu sollen Unternehmen steuerlich entlastet werden, wenn sie ihre Gewinne wieder im Unternehmen investieren, also reinvestieren. Denn Investitionen der Wirtschaft führen zu stabileren Unternehmen und damit zu gesicherten Arbeitsplätzen, mehr Einkommen in der Zukunft und schlussendlich zu einer Gesellschaft, in der alle vom gestiegenen Wohlstand profitieren, wozu selbstverständlich auch der Staat über ein steigendes Steueraufkommen in der Zukunft gehört. Als drittes haben wir aber auch eine Unterscheidung zwischen Einkommensbesteuerung und Vermögensbesteuerung. Der deutsche Staat nimmt sich zwar einen Teil des Einkommens, das eigene aufgebaute Vermögen an sich bleibt aber großteils unangetastet. Das macht von den Grundüberlegungen her auch Sinn. Wir leben schließlich in einer kapitalistischen und individuellen Gesellschaft und nicht im Kommunismus. Auch wenn der Staat einen Teil vom Einkommen über die Steuern nimmt, soll doch jeder das Vermögen, was er sich aufgebaut hat, auch behalten. Sonst würde sich Leistung gar nicht mehr lohnen. Diese Grundprinzipien spiegeln sich jetzt in den Rechtsformen und den Steuersätzen wider, die man nutzen kann. Man kann die wesentlichen Rechtsformen damit in drei Ebenen einsortieren. Jede Ebene hat einen eigenen Bereich an Steuersätzen, die ganz automatisch greifen. Als erstes ist das die Konsumebene. Hier stehen die natürlichen Personen, Menschen wie Sie und ich. Entweder direkt oder indirekt, weil man über eine Personengesellschaft wie eine GbR oder eine GmbH und Co. KG agiert. Hier wird einem der Gewinn persönlich zugerechnet. Da der Gewinn im Privatbereich ankommt, unterstellt der Staat, dass man freie Verfügung darüber hat. Man kann ihn also auch für schöne Reisen, teure Ferienhäuser und all das ausgeben, was das Leben sonst noch so versüßt. Jetzt soll Konsumfähigkeit besteuert werden und weil man das Geld hier verkonsumieren kann, steigt der Steuersatz hier auch an. Je nach Höhe des Einkommens von 0 bis auf 47,475%. Die zweite Ebene ist die Betriebsebene. Hier geht der Staat davon aus, dass man Werte aufbaut, Arbeitsplätze schafft und für den Wohlstand der Gesellschaft von morgen arbeitet. Deswegen greift ja ein fixer, niedrigerer Steuersatz von zurzeit ungefähr 30%, je nach Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde, in der das Unternehmen sitzt, auch mal etwas höher oder niedriger. 30% ist aber derzeit der Durchschnitt. Dazu kommen diverse Steuerbegünstigungen für Investitionen im Betrieb, die den faktischen Steuersatz dort nochmal deutlich senken können. Wenn man diese Ebene nutzen will, braucht man eine Kapitalgesellschaft. Die gängigsten sind die GmbH und die Aktiengesellschaft. Und die dritte Ebene ist die Vermögensebene. Dieser Bereich wird fast immer übersehen, aber man kann auch seinen Vermögensaufbau in Rechtsformen wie einer Familien-KG, einer Familienstiftung oder einer Immobilien-GmbH bündeln. Reine Vermögensverwaltung wird in Deutschland fast nicht besteuert. Das entspricht dem Kerngedanken, dass wir in einem Sozialstaat und einem kapitalistischen System leben. Der Sozialstaatsgedanke wird umgesetzt, indem Einkommen und Konsum besteuert wird. Das Einkommen stärker, je höher es ist. Der Konsum nochmal, je mehr man davon ausgibt, nämlich über die Umsatzsteuer. Damit wird umverteilt von starken Schultern auf schwache Schultern. So die Überlegung. Das Vermögen, was sich jemand aufbaut, bleibt im besten Fall aber weitestgehend steuerlich unangetastet. Würde hier der Fiskus nochmal zuschlagen, wäre das wohl zu viel Umverteilung und unsere freie Marktwirtschaft würde stark darunter leiden. Deswegen erhält man vom Gesetzgeber die große Begünstigung, dort maximal 15,825% an Steuern auf laufende Erträge zu bezahlen. Da es sich ja da nur um Vermögensverwaltung handelt, greift keine Gewerbesteuer, es liegt kein Unternehmen vor und da man hier auch nicht die Möglichkeit hat, die Erträge zu verkonsumieren, greift in fast allen Fällen auch kein ansteigender Steuersatz wie als Privatperson. Dazu kommen nochmals deutliche Vergünstigungen für Investitionen, was die Steuerlast je nach Investment sogar auf 3,165% oder 0,791% drückt. Und die Gewinne aus Verkäufen von Wertgegenständen wie Immobilien nach 10 Jahren Haltedauer oder Gold nach einem Jahr Haltedauer werden in vielen Fällen gar nicht besteuert. Die Übergangsbereiche dieser Ebenen sind nun aber auch nicht ganz klar abgegrenzt. Auf den Übergängen stehen auch Rechtsformen, die man entweder so oder so nutzen kann. Je nach Situation und Ausgestaltung. Zum Beispiel kann eine Holding GmbH volle 30% Steuern bezahlen oder nur 15,825% bzw. nur 1,5% an Steuern. Dasselbe gilt auch bei Immobilieninvestments und Wertpapieren als Privatperson. Auch hier kann die Besteuerung sehr hoch oder sehr niedrig ausfallen. Mit diesem Grundkonzept, dieser Karte, können wir Ihnen jetzt eine Struktur bauen. Denn diese Karte hier ist wie ein Baukastensystem. Wir nehmen ihr Leben und setzen uns die Teile zusammen, die auf ihre Situation passen und senken damit ihre Steuerlast deutlich. Einfach indem wir ihr Leben rechtlich so gestalten, dass die natürlichen Grundprinzipien im System ausgenutzt werden. Abgesehen davon sollte Ihnen aber auch bewusst sein, dass Steuerstrukturierung, so wie wir sie gleich betrachten, nur eine von vier Säulen ist, auf denen Sie Ihr Vermögen aufbauen sollten. Um wirklich unternehmerische Freiheit durch funktionierendes Vermögen zu erhalten, benötigen Sie nämlich noch vier weitere Bereiche. Als erstes brauchen Sie ein profitables Unternehmen. Hier wird Ihr Einkommen geschaffen. Von diesem Einkommen wollen Sie so viel wie möglich behalten, um es zu investieren. Das haben Sie hoffentlich jetzt schon und bauen es regelmäßig aus. Vermögen entsteht durch die Differenz aus Einkommen und Ausgaben. Je größer die Spanne, desto schneller wächst Ihr Vermögen. Je mehr Vermögen Sie haben, desto mehr Optionen und Einkommen haben Sie, was wiederum Freiheit und Sicherheit vor allem die Möglichkeit entspricht, auch weniger zu arbeiten und Zeit anders zu nutzen. Bezüglich der Ausgabenseite in dieser Gleichung macht es Sinn, sich in Ihrem Leben auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, die Sie wirklich zufrieden machen und sich einen bodenständigen, minimalistischen Lebensstil einzurichten. Je weniger Sie für unnötigen Luxuskonsum ausgeben, desto mehr Zeit und Raum haben Sie für sich und für Ihre Familie und desto mehr können Sie auch investieren, weil mehr übrig bleibt. Das ist die eine Seite der Ausgabenreduzierung. Die andere ist die Steueroptimierung. Mit einem hohen Gewinn wird auch die Steuerbelastung zu einer Ihrer größten Ausgaben. Dagegen müssen Sie etwas tun. Dabei helfe ich Ihnen hier. Und wenn dann die Ausgaben so niedrig wie möglich sind und so viel wie möglich auf Ihrem Konto bleibt, dann müssen Sie auch das Geld zum Arbeiten schicken. Es darf nicht faul herumliegen. Es muss neues Geld verdienen. Das können Sie entweder im Betrieb tun oder aber, und das ist in vielen Fällen sehr, sehr sinnvoll, Sie investieren es in Immobilien oder Wertpapiere außerhalb von Ihrem Unternehmen. Denn damit schaffen Sie sich ein zweites Standbein an Einkommen, was unabhängig von Ihrem Betrieb ist. Je mehr auf dieser Seite an Gewinnern kommt, desto weniger müssen Sie im Unternehmen erwirtschaften. Sie dürfen natürlich, aber Sie müssen nicht mehr. Das bedeutet ganz praktisch mehr Zeit, Ruhe und Entspannung. Okay, das vorweg. Steigen wir ein in die Steueroptimierung. Um das Ganze etwas plastisch zu machen, gehen wir von folgender Konstellation aus. Ich zeige Ihnen in Zahlen nämlich die Auswirkungen an einem beispielhaften Unternehmer. Unser Unternehmer, nennen wir ihn Manuel, ist 39 Jahre alt, er ist Vater von zwei Kindern, die sind 1,5 Jahre und 3 Jahre alt. Er ist mit der Mutter seiner Kinder in einer festen Beziehung, aber sie sind nicht verheiratet. Seine Partnerin ist zurzeit noch zu Hause, um sich um die Kinder zu kümmern und alles Private zu organisieren. Ab und an hilft sie Manuel aber auch im Büro beim Rechnungsschreiben und Ähnlichem. Manuel betreibt ein Dienstleistungsunternehmen und hat einen Jahresgewinn von 300.000 Euro. Er hat 5 Mitarbeiter angestellt und arbeitet, seit er vor fast 10 Jahren gegründet hat, immer noch auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Rechtlich würde man sagen, er ist Einzelunternehmer. 300.000 Euro Jahresgewinn führen in seiner Situation zu 115.308,29 € an Einkommenssteuer und Soli sowie Gewerbesteuer. Rund 38% seines Gewinns gehen also an Vater Staat und Sie sehen, hier müssen wir etwas tun. Wir beginnen mit der Steueroptimierung auf seiner betrieblichen Ebene. Der erste sinnvolle Schritt wird sein, dass man seinen unternehmerischen Gewinn von ihm rechtlich abkoppelt. Denn der Fakt, dass er über 115.000 Euro an Steuern bezahlen muss, kommt unter anderem daher, dass der Staat ihm unterstellt, dass er all seinen Gewinn für Spaß und Luxus ausgibt. Und das ist natürlich absoluter Unsinn. Bei so hohen Gewinnen wird der Großteil zurückgelegt oder im Unternehmen reinvestiert. Manuel will ja auch in der Zukunft abgesichert sein. Abgesehen davon hat man als Unternehmer meist eh keine Zeit dafür, das Geld zu verpulvern. Aber dadurch, dass Manuel als Einzelunternehmer in der Konsumebene steht, greift eben die Steuerlast von 47,475% im Grenzbereich im Maximum. Das lösen wir, indem wir sein Unternehmen in eine GmbH überführen. Die Konsequenz ist, dass die Steuer damit auf rund 30% gedeckelt wird. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung bezahlt nämlich stets 15% Körperschaftssteuer plus 0,825% Solidaritätszuschlag und sie ist immer gewerbesteuerpflichtig, zumindest wenn sie nicht nur kein Immobilienvermögen verwaltet. Die Höhe der Gewerbesteuer richtet sich dabei nach dem Hebesatz der Gemeinde. Die Gewerbesteuer bekommt nämlich die Gemeinde, in der die GmbH ihren Sitz hat und darf damit ihre Ausgaben finanzieren, also die Gemeinde. Und da jede Gemeinde einen unterschiedlichen Geldbedarf hat, darf die Gemeinde die Steuern selbst über einen Prozentsatz festlegen. Die Berechnung sieht dabei ganz vereinfacht so aus, wenn man die Gewerbesteuer berechnen will. Gewinn der GmbH mal 3,5% mal Hebesatz der Gemeinde gleich Gewerbesteuer. Wenn also der Hebesatz beispielsweise bei 400% liegt, dann beträgt die Steuerbelastung 14%. Der Hebesatz muss per Gesetz zurzeit mindestens 200% betragen, was zu 7% Belastung führt, im Minimum bei der Gewerbesteuer. Da er aber von den Gemeinden selbst festgelegt werden darf, liegt er meistens bei 320-480%. Nehmen wir an, Manuel hat eine Gemeinde mit einem niedrigen Hebesatz von 350 Euro gefunden für den Sitz seiner GmbH. Damit fallen für die GmbH 12,25% an Gewerbesteuern. In Summe macht das für die GmbH in unserem Fall 28,08% Gesamtsteuerbelastung. Die CDU-geführte Regierung unter Friedrich Merz hat dazu übrigens erst kürzlich entschieden, dass ab 2028 der Körperschaftssteuersatz von 15% schrittweise pro Jahr um je 1% auf 10% sinken soll, um Deutschland als Wirtschaftsstandort wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn sich die Gewerbesteuerbelastung nicht ändert, würde dann die durchschnittliche Gesamtsteuerbelastung für GmbHs von rund 30% auf 24,55% sinken. Für Manuel würde das sogar bedeuten, dass seine Steuerbelastung auf 22,8% sinkt. Ganz unabhängig von dieser anstehenden Senkung der Steuersätze kann der Wechsel in die GmbH die Steuerlast von unserem Unternehmer zurzeit von 115.000 Euro auf 84.225 Euro senken. Das macht schon mal 31.083,29 Euro mehr in der Tasche von Manuel jedes Jahr. Wir schauen uns das gleich noch mal im Detail genauer an, weil die Berechnung noch ein bisschen komplexer ist, aber ich denke, Sie verstehen das Prinzip. In der GmbH ist der Prozentsatz der Steuer fixiert, im Privatbereich steigt er mit dem Einkommen an. Der Gewinn wird in der GmbH mit 28,08% versteuert und Gewinn ist alles, was nach Abzug aller Ausgaben in der GmbH von den Einnahmen bleibt. Jetzt muss man natürlich auch realistisch sein und sehen, dass eine GmbH etwas mehr Verwaltungskosten als ein Einzelunternehmen produziert. Je nach Fall kann man realistisch von 2.000 bis 6.000 Euro mehr an Kosten für die Verwaltung jedes Jahr rechnen. Solange das aber durch die Steuersparnis ausgeglichen wird, ist das auch vertretbar, meiner Meinung nach. Für die Praxis heißt es, wenn Sie über eine GmbH nachdenken, dann sollte Ihr Jahresgewinn so hoch sein, dass die Steuerbelastung bei Ihnen privat deutlich über dem Steuersatz der GmbH liegt. Denn dann spüren Sie auch wirklich was von der Deckelung, auch nachdem man die Mehrkosten für die Verwaltung abgezogen hat. Wenn Sie über 150.000 Euro an Gewinn vor Steuern erwirtschaften, dann wird das für Sie regelmäßig der Fall sein. Dazu muss man auch sehen, dass die Steuerersparnis der GmbH eigentlich gar keine wirkliche Ersparnis ist, sondern nur ein Aufschub. Denn unser Steuerrecht ist so konzipiert, dass die Gesamtbelastung über alle Ebenen hinweg immer dieselbe sein soll. Nehmen wir an, Manuel leitet seinen Gewinn aus der GmbH direkt weiter in den Konsumbereich über eine Gewinnausschüttung. Dann würde seine Gesamtsteuerbelastung so aussehen. 300.000 Euro an Gewinn, darauf gehen 28,08% an Steuer weg, dann bleiben 215.775 Euro übrig. Wenn er die nun über eine Gewinnausschüttung zu sich privat holt, gehen nochmals 26,375% an Kapitalertragssteuer weg, womit er nur noch 158.864,34 Euro netto privat übrig hätte. Und die Gesamtsteuerbelastung über beide Ebenen hinweg liegt dabei in diesem Worst Case bei über 47%. Den Gewinn voll auszuschütten ist aber genau das, was man nicht tun sollte. Zum einen gibt es viel elegantere und günstigere Wege, um Geld aus der GmbH zu holen. Die stehen Ihnen mit einem Mal über die Nutzung von so einer Kapitalgesellschaft auch offen. Zum anderen ist das Ziel mit der GmbH, Kontrolle über die Höhe und über die Zeitpunkte der Steuerzahlung zu bekommen. Sie entscheiden nämlich über die richtige Gestaltung selbst, wann und wie viel Sie an Steuern bezahlen. Und wenn man das Geld in der Struktur behält und dort reinvestiert, dann kann es deutlich schneller wachsen, da man ja investiert, bevor die Steuer einen Großteil weggenommen hat. Werfen wir einmal einen kleinen Blick in diese drei Aspekte der Steueroptimierung. Die GmbH ist eine eigene juristische Person. Das heißt, sie wird rechtlich so gewertet, als wäre es eine eigene Persönlichkeit. Mit ihr kann man Verträge abschließen, sie kann eigenes Vermögen haben und sie bezahlt natürlich auch Steuern auf ihren eigenen Gewinn. Wenn sie eigene Verträge abschließen kann und eigenes Vermögen hat, heißt das auch, dass man selbst mit ihr Verträge abschließen kann. Sie können also Gegenstände an ihre GmbH verkaufen, sie können Sachen oder Immobilien an ihre GmbH vermieten und die GmbH kann sie und ihre Familienmitglieder als Arbeitnehmer anstellen und ihnen Arbeitslohn ausbezahlen. All diese Varianten führen zu Geldflüssen und alle Varianten werden steuerlich unterschiedlich behandelt. Das heißt ganz praktisch, Sie können auch alle Vergünstigungen und Freibetragsregelungen, die es da so gibt, ebenfalls nutzen. Und davon gibt es nämlich ziemlich viele. Und wenn die GmbH eigenes Vermögen hat, dann kann sie auch selbst investieren. Und weil sie deutlich weniger Steuern bezahlt, sind ihre Renditen auch höher. Denn mehr Investment führt auch zu mehr Ertrag. Das kann über den Zinseszinseffekt wahnsinnig viel ausmachen. Nehmen wir an, Manuel will 300.000 Euro seines Gewinns der letzten Jahre in Aktien-ETFs investieren. Wenn er das privat macht, dann bleiben von seinen 300.000 Euro nach Steuerabzug von 38%, ja, Einkommenssteuer, noch 186.000 Euro übrig. Steckt er das dann in einen gewöhnlichen Aktien-ETF auf dem Weltmarkt, kann er realistisch mit 7% Rendite bestehend aus 1,8% Ausschüttung und 5,2% Wertzuwachs pro Jahr rechnen. Über 20 Jahre hinweg würden so aus seinen 186.000 Euro, wenn er immer alles reinvestiert, 729.414,62 € an Wert in seinem Depot stehen. Nutzt er hingegen seine GmbH zur Investition direkt und baut dort sein Depot auf, dann stehen ihm von 300.000 Euro an Gewinn gleich 215.760 Euro zur Verfügung. Und wenn er die nun in denselben Aktien-ETF anlegt, hat er nach den 20 Jahren 131.348,16 € mehr an Vermögen, nämlich 860.762,79 €. Das liegt zum einen daran, dass die erste Investition größer ist und zum anderen, dass die laufende Steuerbelastung der Dividenden in der GmbH hiermit 10,515% auch günstiger ist als die 18,46%, die für Aktien-ETFs im Privatbereich über die Kapitalertragssteuer greift. Ich sage an dieser Stelle nicht, dass Sie das tun sollten. Sie sollten nämlich lieber den Vermögensbereich zum Investieren nutzen, denn dort bezahlen Sie noch weniger Steuern auf die Erträge, haben noch mehr Vorteile und weniger Nachteile, als wenn Sie Ihre operative GmbH als Investmentwege nutzen. Aber ich hoffe, Ihnen ist damit deutlich geworden, was so ein laufender Steuervorteil über die Jahre auf den Vermögensaufbau an Auswirkungen haben kann. Stellen Sie sich mal vor, was es bedeuten würde, wenn Sie diese Steuersparnis von mehreren 10.000 Euro jedes Jahr in Ihren Betrieb reinvestieren würden, also nicht irgendwo in Aktien-ETFs, sondern tatsächlich in ihrem Betrieb. Zum Beispiel die Fortbildung von Mitarbeitern, das Aufsetzen von cleveren Systemen oder der Erschaffung von besseren Produkten und Dienstleistungen. Dann ergibt sich für Sie schnell eine Rendite von 40%, 100% oder 300% oder noch mehr pro Jahr. Und das steigert Ihren Gewinn und Ihr Vermögen über die Jahre hinweg enorm. Sie sehen, die Rechtsform muss also richtig genutzt werden. Nur dann spart man Steuern und baut Vermögen auf. Neben der Kontrolle und den Gestaltungsmöglichkeiten erhält man aber auch noch ein Bündel anderer Vorteile durch die Nutzung der GmbH. Am wichtigsten dabei ist wohl der Fakt der Klarheit. Auf der Ebene der GmbH sind zum einen die Steuern, eigene Ausgaben in der Gewinnermittlung, zum anderen bezahlt man sich selbst in der Regel ein Geschäftsführergehalt, was als Ausgabe ebenfalls abgezogen wird. Das Ergebnis ist, dass der Gewinn, der dann in den Büchern steht, wirklich darstellt, wie profitabel Ihr Unternehmen ist. Jetzt gerade als Freiberufler, Einzelunternehmer oder GmbH-Inhaber sagt die Zahl Ihnen ja gar nichts aus, oder? Was Ihnen Ihr Steuerberater regelmäßig im Jahresabschluss vorlegt, entspricht auf keinen Fall dem, was Sie erwirtschaftet haben, weil da ein Haufen an Ausgaben fehlen. Weder taucht die Einkommenssteuer als Ausgabe auf, noch wird ein angemessenes Gehalt für Sie berücksichtigt. Die Folge für die meisten Selbstständigen in der Praxis ist, dass die Zahlen vom Steuerberater fast völlig nutzlos sind. Schließlich hat die Zahl, die beim Gewinn steht, gar nichts damit zu tun, wie viel man ärmer oder reicher geworden ist. Das ändert sich mit der GmbH. Dazu kommt, dass ab einer gewissen Größe 99% der Unternehmen als GmbH oder AG oder in einer ähnlichen Rechtsform geführt werden. Was Sinn macht, unter anderem genau wegen der Deckelung der Steuer, aber auch weil das Unternehmen vom Inhaber gelöst werden muss, damit es sich ohne den Inhaber weiterentwickeln kann. Wenn Sie nun selbst auch in eine GmbH wechseln, erhalten Sie damit gleich entsprechend mehr Seriosität, weil die meisten Menschen nur anhand der GmbH im Namen annehmen, dass Sie ein größeres Unternehmen haben. Gleichzeitig gießen Sie Ihr Unternehmen in eine feste Form. Das heißt, wenn Ihnen mal etwas passieren sollte, besteht das Unternehmen unverändert weiter, was natürlich Sicherheit für die Mitarbeiter bedeutet. Zudem kann das Unternehmen leichter verkauft werden und es wird auch leichter, Investoren einzubinden. Die Struktur an sich ist also ein Asset, das Ihnen Wert schafft. Und auch die Besteuerung eines Unternehmensverkaufs irgendwann wird mit der GmbH deutlich günstiger als beim Einzelunternehmen. Verkauft man sein Einzelunternehmen, fallen im Regelfall zwischen 25% und 45% an Steuern auf den Verkaufsgewinn an. Bei der GmbH sind es nur 20% bis 30%. Die Nutzung der Betriebsebene ist aber nur die eine Hälfte der Wahrheit. Um wirklich das Optimum herauszuholen, müssen Sie auch die Besteuerung auf der Konsumebene verstehen und sie in Verbindung mit der GmbH optimieren. Wir haben eben bei der Betriebsebene noch einen wichtigen Aspekt unterschlagen. Sie brauchen schließlich Geld zum Leben im Privatbereich. Dafür lassen Sie sich im Regelfall als Geschäftsführer bei Ihrer GmbH anstellen und erhalten ein Gehalt. Praktisch bedeutet das, Sie lassen jeden Monat vielleicht 2, vielleicht 3, vielleicht 5.000 Euro von der Betriebsebene in den Konsumbereich abfließen. Auf Ebene der GmbH führen diese Lohnzahlungen zu klassischen Betriebsausgaben. Sie mindern also den Gewinn der GmbH und senken damit die Steuer auf der Ebene der GmbH. Das, was nun bei Ihnen privat ankommt, muss von Ihnen dann auch privat versteuert werden. Denn jetzt können Sie das Einkommen theoretisch auch verkonsumieren. Dieses Einkommen wird in die progressiven Stufen unseres Einkommenssteuertarifs einsortiert. Unser Steuersystem basiert auf einer Kombination der Vorgaben aus unserem Grundgesetz, historischen Einflüssen und den Überlegungen von John Maynard Keynes Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Grundgesetz steht zum Beispiel, dass wir einen Sozialstaat haben sollen, der Stärkere auch den Schwächeren unterstützen muss. Dort steht aber auch, dass Eigentum und die Ehe und die Familie geschützt werden sollen. Die Feststellungen des Ökonomen John Maynard Keynes waren unter anderem, dass Menschen mit ansteigendem Einkommen zunächst ihre absoluten Grundbedürfnisse decken. Wenn diese gedeckt sind, wird jeder zusätzliche Euro an Einkommen mehr und mehr für Luxuskonsum ausgegeben oder im Rahmen einer steigenden Sparquote auch für zukünftigen Konsum zurückgelegt. Das steuerliche Resultat aus dieser Kombination dieser Systeme und Überlegungen ist unser Stufenanstoßsystem der Einkommenssteuer. Es gibt einen Grundfreibetrag in Einkommen, der eben steuerfrei bleibt. Der entspricht ungefähr dem, was der Staat auch sozial Schwachen an Einkommen über das Bürgergeld, Hartz IV oder in Zukunft Grundsicherung gibt. Das restliche Einkommen wird in Stufen mit ansteigenden Steuersätzen einkategorisiert. Zuerst wird die unterste Stufe aufgefüllt. Dort beträgt der Steuersatz 14-24%. Wenn die voll ist, greift der nächste Steuersatz, der bis 42% ansteigt. Und irgendwann kommt dann auch noch der Soli dazu. Und bei ganz großen Einkommen greift irgendwann der Reichensteuersatz von 47,475% inklusive Soli. Dadurch, dass die Steuersätze immer nur auf die einzelnen Stufen greifen, ergibt sich eine ansteigende Durchschnittsbelastung. Das ist die untere Kurve hier. Das Ziel ist, dass die Steuer steigt, je mehr man als privates Einkommen zum Konsum zur Verfügung hat. Das ist aber nur der eine Teil der Gleichung. Der zweite betrifft die Frage, was überhaupt der Steuer unterworfen wird. Und das ist besonders wichtig für uns als Väter und Ehemänner. Bevor es an die Steuerberechnung geht, zieht man nämlich noch einige Ausgaben und Beiträge von unserem Privateinkommen ab. Ich habe die abzugsfähigen Ausgaben und Freibeträge ja einmal auf die wesentlichen zusammengefasst, damit wir den Überblick behalten. Wenn wir beim Gewinn von Manuel von 300.000 Euro bleiben, dann werden zunächst die Sonderausgaben abgezogen. Da fallen so ziemlich alle Kosten rein, zu denen der Staat uns zwingt und die den Staat gleichzeitig entlasten. Die Überlegung dahinter ist, dass wenn Sie vom Staat verpflichtet werden, sich über eine Versicherung zum Beispiel um Ihre Kosten im Krankheitsfall oder auch Ihre Altersversorgung selbst zu kümmern, dann sollen Sie auch einen Steuernachlass auf diese Ausgaben erhalten, weil eben ja ein staatlicher Zwang da ist und Sie dem Staat über die eigene Vorsorge Geld ersparen, dann würden Sie nicht vorsorgen, müssten ja die staatlichen Sicherungssysteme irgendwann greifen. Nehmen wir an, Manuel bezahlt rund 700 Euro an Krankenversicherung und Pflegeversicherungsbeiträge im Monat, macht 8.400 Euro im Jahr. Wenn diese Sonderausgaben abgezogen sind, dann spricht man vom Einkommen. Und weil der Staat über das Grundgesetz verpflichtet ist, auch Ehe und Familie zu schützen, sprich finanziell zu entlasten, werden hiervon im nächsten Schritt auch noch extra Freibeträge für die Kinder abgezogen. Pro Kind und Elternteil waren das in 2025 4.800 Euro, in Summe also 19.200 Euro für zwei Kinder. Das, was sich dann ergibt, ist die Steuerbemessungsgrundlage, das sogenannte zu versteuernde Einkommen. Und für diesen Betrag wird über die Steuerstufen die Einkommenssteuer und der Soli berechnet. Das wären in Manuels Fall ohne Steueroptimierung 109.188,29 Euro. Und speziell, wenn man Kinder hat, gibt es ja noch eine Besonderheit. Sie bekommen ja nun Kindergeld vom Staat. Dieses Kindergeld ist rechtlich gesehen eine negative Steuer. Praktisch eine Steuererstattung im Vorhinein. Im Gesetz ist geregelt, dass man entweder dieses Kindergeld bekommt oder die Steuererstattung, die sich aus den Kinderfreibeträgen ergibt. Je nachdem, was eben höher ist. Dafür wird vom Finanzamt automatisch eine Vergleichsberechnung gemacht. Zuerst wird geschaut, wie hoch die Steuerlast ohne Kinderfreibeträge wäre. Dann wird berechnet, wie hoch sie mit Kinderfreibeträgen ist. Und wenn die Differenz der Steuerentlastung höher ist als das Kindergeld, erhält man den Steuernachlass, muss aber das Kindergeld über die Steuer faktisch zurückbezahlen, damit man nicht doppelt begünstigt wird. Wenn die Differenz niedriger ist, erhält man nur das Kindergeld. In unserem Fall ist der Steuernachlass aufgrund der Freibeträge mit 8.477 Euro deutlich höher als das Kindergeld von 6.120 Euro in 2025. Deswegen wird das Kindergeld als Steuervergütung der Steuer hinzugerechnet, womit Manuel wirklich nur die 8.477 Euro an Steuervorteil erhält. Sie sehen also, die Steuerlast liegt so bei über 115.308 Euro für ihn. Über 115.000 Euro ist nun ein wahnsinnig hoher Betrag und dagegen wollen wir etwas tun. Das erste und einfachste, was sich anbietet, ist, dass Manuel heiratet. Als Ehepartner dürfen Sie nämlich das Splitting-Verfahren nutzen. Dabei werden die Einkommen von Ehemann und Ehefrau zusammengerechnet, durch zwei geteilt und dann zieht man die ganzen Freibeträge und Sonderausgaben ab und was es eben noch so gibt. Und auf diesen niedrigeren Betrag wird dann die Steuer berechnet. Nach der Steuerberechnung wird die Steuer verdoppelt. Die Konsequenz ist, dass Manuel aufgrund des nicht existenten Einkommens seiner Ehefrau in eine niedrigere Steuerstufe rutscht und er den Grundfreibetrag seiner Frau auch miterhält. Die Steuerbelastung fällt damit auf 103.796,12 Euro. Nur das spart der Familie schon jedes Jahr 11.512 Euro. Die Steuerbelastung sinkt damit schon mal um 38,43%, um fast 4 Prozentpunkte auf 34,6%. Das war der erste Schritt. Der nächste ist, dass wir die GmbH nutzen und ihm ein steueroptimiertes Geschäftsführergehalt ausbezahlen. Die Steueroptimierung des Geschäftsführergehalts hat immer zwei Bestandteile. Der erste Teil ist die richtige Höhe. Im Optimalfall ist die Steuerbelastung im Privatbereich für das Geschäftsführergehalt genauso hoch wie die Steuerbelastung in der GmbH. In der GmbH erhält man ja einen Steuernachlass auf das Gehalt als Ausgabe. Im Privatbereich muss man Steuern bezahlen. Man verschiebt also das Einkommen von der GmbH in den Privatbereich. Wenn die Steuerbelastung im Konsumbereich über dem Prozentsatz liegt, den die GmbH bezahlt, bezahlt man tendenziell in Summe mehr Steuern, als man müsste. Liegt sie darunter, lässt man mehr Geld in der GmbH. Man schöpft also nicht das Maximum von dem aus, was man sich für den privaten Konsum steuergünstig ausbezahlen kann. Um die optimale Höhe zu ermitteln, kann man zwei Wege gehen. Entweder man schaut auf den Durchschnittssteuersatz im Privatbereich und passt diesen an die Belastung der GmbH an. Das bedeutet, auf einzelne Teile des Gehalts bezahlt man weniger als 30% Steuern, auf andere Teile deutlich mehr. In Summe kommt man auf die 30%, beziehungsweise was Ihre GmbH eben an Belastung hat. Oder man betrachtet nur den Grenzsteuersatz im Privaten. Der Grenzsteuersatz ist der Steuersatz, der auf jeden Euro an privaten Einkommen greift, das oben auf das Bestehende oben drauf kommen würde. Für Eheleute greift zum Beispiel ab 137.000 Euro an Einkommen ein Grenzsteuersatz von 42% ungefähr. 137.000 Euro an steuerlichem Einkommen entsprechen dabei einem Bruttoverdienst von ca. 150.000 bis 160.000 Euro. Je nach Sonderausgaben und Kindersituation für beide Ehepartner zusammen. Wenn man den Grenzsteuersatz auf ungefähr 30% entsprechend der GmbH-Belastung bringt, dann liegt die Gesamtbelastung privat eher bei 15-20% im Durchschnitt. Bei Eheleuten ist man bei einem Einkommen von beiden Eheleuten von rund 70.000 Euro bei ungefähr 30% Belastung. Das entspricht je nach Sonderausgaben und Kinderfreibeträgen einem Bruttogehalt von beiden Ehepartnern zusammen von ca. 85.000 bis 95.000 Euro. Welchen Weg Sie nehmen sollten, hängt davon ab, wie hoch Ihre privaten Lebenshaltungskosten sind, wie hoch Ihr unternehmerischer Gewinn ist und in welchen Bereich Sie investieren wollen. Das heißt, als Privatperson oder über die Vermögensebene. Zum einen muss das Gehalt natürlich netto ausreichen, um alle Kosten privat zu decken. Damit fällt oft schon einmal die Variante mit der Grenzbesteuerung aus. Zum anderen sollte auch ein Gewinnanteil in der GmbH bleiben. Wenn Sie also einen moderaten Gewinn zwischen 150.000 und 300.000 Euro haben, nimmt man lieber die Variante mit dem Grenzsteuersatz, dann verbleibt mehr in der GmbH und kann von dort in den Vermögensbereich geschoben werden. Bei sehr hohen Gewinnen über 600.000 Euro pro Jahr rate ich aber meistens dazu, ein höheres Geschäftsführergehalt zu wählen und die private Durchschnittsbelastung an den Steuersatz der GmbH anzugleichen. Dann ist zwar Ihr Grenzsteuersatz privat auch eher bei 44,31%, aber wenn Sie privat zusätzlich in Immobilien investieren, die einen steuerlichen Verlust verursachen, erhalten Sie dort auch das Maximum an Steuererstattung zurück. Sie sehen, die Ermittlung der richtigen Höhe ist mehr Kunst als klare Wissenschaft. Im Zweifel holen Sie sich gute Steuerberatung und wählen eine Höhe, mit der Sie sich wohlfühlen, zwischen den beiden Varianten zum Beispiel. Das bedeutet ein Gehalt, das zum Ehegatteneinkommen zwischen 70.000 und 160.000 Euro führt. Wenn Sie übrigens mehr zum Optimieren des Geschäftsführergehalts, der richtigen Nutzung einer GmbH und dem steueroptimierten Investieren wissen wollen, ich habe ein Buch darüber geschrieben, ich schenke Ihnen die E-Book-Version gerne dazu. Unten in der Infobox finden Sie einen Link zum Download. Ich hoffe, es bringt Sie weiter. Für Manuel nehmen wir einmal 80.000 Euro an Geschäftsführergehalt. Das entspricht einem Grundgehalt von 6.666 Euro brutto im Monat. Wie viel davon netto auf dem Privatkonto im Monat ankommt, hängt dann ab von der Steuerklasse. Die Steuerklassen sollen schon unterjährig den Lohnsteuerabzug simulieren. Die Lohnsteuer, die beim Arbeitnehmer direkt vom Gehalt einbehalten wird, ist nämlich eine Vorauszahlung auf die Einkommenssteuer des ganzen Jahres. Die Einkommenssteuer entsteht aber immer erst am Ende des Jahres. Denn erst dann ist klar, wie hoch das ganze Jahreseinkommen war und erst dann kann auch die Steuer berechnet werden, was bedeutet, dass dann die Steuer auch erst bezahlt werden kann. Das war dem Staat aber vor über 100 Jahren zu heiß, denn ganz praktisch wird eine Bezahlung im Nachhinein, also nach dem Jahresende, bedeuten, dass der Staat über ein Jahr warten muss, bis er seine Einnahmen bekommt. Und dann muss er unter Umständen die Steuer auch noch eintreiben, manchmal vergeblich, weil nichts mehr da ist. Nach dem Ersten Weltkrieg war 1920 das Geld aber knapp. Deswegen wurde der Steuerabzug direkt vom Lohn eingeführt, den der Arbeitgeber umsetzen muss. Diesen Lohnsteuerabzug haben wir heute immer noch. Jetzt sind Sie als Geschäftsführer auch Arbeitnehmer und Ihre GmbH als Arbeitgeber muss auch die Lohnsteuer abführen. Für die Berechnung der Höhe wird der Monatslohn auf ein Jahr hochgerechnet, verschiedene Abzüge werden dann gemacht und dann wird die Steuer pauschal berechnet. Meist passt das dann ungefähr. Falls nicht, wird zu viel oder zu wenig bezahlte Steuer über die Jahreseinkommenssteuererklärung ausgeglichen. Die endgültige Steuerhöhe ist also immer gleich, egal welche Steuerklasse man nimmt. Man hat nur etwas früher oder später etwas davon. Als Ehemann haben Sie die Wahl zwischen drei Steuerklassen, die unterschiedliche Situationen simulieren. Steuerklasse 4 ist der Standardfall. Hier nimmt der Staat an, Ihre Ehefrau verdient genauso viel wie Sie und Sie bekommen keinen Splitting-Vorteil. Für Manuel würde das bedeuten, aus 6.666 Euro brutto werden 4.886 Euro an Nettoauszahlung im Monat. Die Steuerklasse 3 simuliert, dass Sie der Besserverdiener in der Ehe sind und deutlich weniger Abzüge bekommen. Sie nimmt also das Ehegattensplitting vorweg. Für Manuel bedeutet das, dass aus 6.666 Euro brutto 5.558 Euro netto werden. Hier bekommt man also die größte unterjährige Auszahlung. Und die Steuerklasse 5 bekommt immer der andere Ehepartner, wenn einer die Steuerklasse 3 hat. Hier ist der Steuerabzug prozentual am höchsten, weil man annimmt, dass der mit der Klasse 5 der schlechte Verdiener ist, also der, der in Summe nicht so sehr vom Splitting profitiert. Indem die Steuerklassenwahl 3 und 5 das Ehegattensplitting in der Einkommenssteuer versucht zu simulieren, führt das aber unter Umständen auch dazu, dass sie zu wenig Steuer vorausbezahlen. Deswegen ist eine Steuererklärung dann verpflichtend und sie müssen gegebenenfalls Einkommenssteuer nachbezahlen. Sie dürfen frei entscheiden, was Sie wählen und können es theoretisch auch von Monat zu Monat wechseln. In unserem Fall nehmen wir für möglichst viel unterjährige Liquidität im Privaten für Manuel die Steuerklasse 3. Die zweite Komponente ist die Optimierung des Geschäftsführergehalts über steuerfreie Sachbezüge. Der Gesetzgeber hat eine Vielzahl an Wegen geschaffen, die es Arbeitgebern ermöglichen soll, die Anstellung für Mitarbeiter finanziell attraktiv zu machen. Jetzt sind Sie als Geschäftsführer auch Arbeitnehmer Ihrer GmbH. Deswegen können Sie all diese Vorteile, die eigentlich zur Mitarbeiterbindung gedacht sind, auch in Anspruch nehmen. Es macht Sinn, hier das Maximum an Vorteilen mitzunehmen. Der Grund ist ganz einfach. Vielleicht kennen Sie das Zitat von Robert Kiyosaki. Die Reichen bezahlen ihre Ausgaben aus dem Brutto, die Armen bezahlen sie aus dem Netto. Es gibt wohl nichts Wahreres als diese Aussage. Stellen Sie sich einmal folgende Frage. Wie viel Einkommen brauchen Sie, um einen Laptop für 1.000 Euro anzuschaffen? Um 1.000 Euro privat netto zur Verfügung zu haben, müssen Sie sich bei einem Grenzsteuersatz von 44,31% 1.795,65 Euro an Bruttogehalt ausbezahlen. Das ist eine enorme Summe. Was aber wäre, wenn die GmbH den Laptop für Sie anschafft und Sie ihn nur privat nutzen dürfen? Aus den 1.000 Euro dürfte die GmbH zunächst einmal Vorsteuer ziehen, macht noch 840,34 Euro an Ausgabe. Darauf erhält die GmbH über den Ansatz als Betriebsausgabe dann einen Steuernachlass von 30%. Er gibt noch 588,24 Euro an tatsächlichen Kosten. Und die private Nutzung von solchen dienstlichen Arbeitsmitteln ist für den Arbeitnehmer nun explizit steuerfrei. Sie dürfen solche Ausgaben also 100% legal über die GmbH laufen lassen. Das bedeutet ganz praktisch, privat bezahlen Sie dreimal so viel, als wenn Sie die Kosten über Ihre GmbH absetzen. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das an Vermögensaufbau in Summe über die Jahre ausmacht, wenn Sie alle möglichen Kosten in die GmbH verlagern, die das Gesetz zulässt und die Sie sowieso gehabt hätten. Bei wahnsinnig vielen privaten Kosten geht es nämlich tatsächlich völlig ohne, im Graubereich herumstochern zu müssen und ständig Angst davor zu haben, dass für die nächste Betriebsprüfung einmal die Buchhaltung zerpflückt und zigtausend Euro Steuern plus Zinsen nachfordert. Sie müssen nur die Vorschrift kennen und diese richtig nutzen. Hier im Beispiel des Laptops steht das in § 3 Nummer 45 EStG. Eine detaillierte Aufzählung finden Sie übrigens auch in meinem Buch, was Sie unten über den Link in der Infobox herunterladen können. Aber lassen Sie uns einmal das Gehalt von Manuel steueroptimieren. Wir fangen damit an, dass die GmbH ihm jeden Monat einen steuerfreien Einkaufsgutschein für den Edeka oder Rewe im Wert von 50 Euro dazu gibt. Dann bezahlt die GmbH die Kita- und Kindergartengebühren für seine Kinder. Das sind für den kleinsten 400 Euro im Monat für die Halbtageskita, für den größeren 280 Euro im Monat für den Kindergarten. Auch die Verpflegung der Kinder im Kindergarten und in der Kita darf die GmbH steuerfrei übernehmen, was jeweils nochmal 50 Euro pro Monat sind. Neben dem Gehalt verschieben wir sämtliche mögliche private Kosten, von denen es legal möglich ist, in die GmbH. Hier eine kleine Auswahl. Die GmbH schafft das neue E-Bike für Manuel für 3.500 Euro netto an. Die GmbH kauft Smartphone, Laptop und Tablet, die auch privat genutzt werden können. Kosten pro Jahr rund 1.000 Euro. Die GmbH trägt die Internet- und Telefonkosten des Privathauses, damit Manuel auch im Homeoffice arbeiten kann. Kosten pro Monat 60 Euro. Die GmbH versorgt Manuel mit Kaffee, Obst und Getränken, damit dieser produktiv arbeiten kann. Kosten pro Monat 50 Euro. Die GmbH mietet das Homeoffice von Manuel an, denn die Eheleute wohnen noch zur Miete, wobei sie Zusammenmieter sind. Dafür bezahlt die GmbH angemessene 500 Euro im Monat, womit wir die Mietkosten der Eheleute anteilig in die GmbH schieben. Privat können wir davon ausgehen, dass nichts zu versteuern ist, weil die Miete nur weitergereicht wird. Ohne GmbH waren die Kosten steuerlich bisher nicht absetzbar, da Manuel die Erfordernisse des häuslichen Arbeitszimmers nicht erfüllt hat. Mit der GmbH gelten die Regeln aber nicht mehr, also genau diese Regeln des häuslichen Arbeitszimmers, womit man die Kosten umlegen kann. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten. Damit trägt die GmbH in Summe 101.780 Euro an Kosten, inklusive Gehalt. Manuel hat aber nur ein Gehalt von 80.000 Euro zu versteuern. Damit haben wir rund 21.780 Euro an Privatausgaben jedes Jahr in die GmbH geschoben und dort abgesetzt. Wenn wir nun die Steuer der GmbH und von ihm privat ausrechnen, kommen wir zu folgendem Ergebnis. Der GmbH-Gewinn abzüglich Gehalt, Sachbezügen, zusätzlichen Ausgaben sowie rund 3.000 Euro an zusätzlichen Verwaltungskosten. Die GmbH ist ja etwas aufwendiger als das Einzelunternehmen im laufenden Betrieb. Ergibt sich 195.220 Euro an steuerlichem Gewinn. Darauf fallen 28,8% an Steuern an, was zu einer Steuerbelastung von 54.808,02 Euro führt. Um anständig mit dem Einzelunternehmen zu vergleichen, rechne ich auch immer noch die zusätzlichen Verwaltungskosten nach dem Steuerabzug hinzu. Auf die 3.000 Euro gibt es ja auch einen Steuernachlass von 28,8%, macht in Summe bereinigt eine Steuerbelastung von 56.965,77 Euro. Privat ergibt sich aus dem Gehalt eine Einkommenssteuer von 12.020 Euro. Zusammen sind wir dann bei 68.985,77 Euro über die Konsum- und die Betriebsebene hinweg. Auf die 300.000 Euro Gewinn bezogen sind das 22,99%. Wenn wir das mit der Situation vom ganz am Anfang vergleichen, dann haben Manuel und seine Frau damit 46.322 Euro jedes Jahr mehr zur Verfügung. Jetzt können Sie sich ausrechnen, was das über die nächsten 15 Jahre hinweg an Vermögensaufbau bedeutet. Nur die Steuersparnis führt zu knapp 694.800 Euro mehr auf dem Konto. Aber wir wollen an dieser Stelle noch nicht aufhören. Lassen Sie uns die Ehefrau und die Kinder auch noch einbinden, um das Maximum an Steuern zu sparen. Wenn wir Manuels Frau direkt mit begünstigen wollen, wäre wahrscheinlich eine Anstellung im Geschäft am naheliegendsten. Eine normale Anstellung ist rein finanziell betrachtet, aber aus verschiedenen Gründen nicht clever. Als erstes ist das Gehalt der Ehefrau sozialversicherungspflichtig, denn sie wäre abhängig beschäftigt. Das Sozialversicherungsrecht gibt vor, dass immer dann Rentenversicherungsbeiträge, Krankenversicherungsbeiträge, Arbeitslosenversicherungen, was es dann noch so alles gibt, abzuführen sind, wenn es sich um einen richtigen Arbeitnehmer handelt. Festgemacht wird das an einem Bündel von Kriterien, die erfüllt werden müssen. Ganz vereinfacht gesagt gilt, wenn der Arbeitgeber über dem Arbeitsvertrag weisungsbefugt ist, also vorgeben kann, was der Arbeitnehmer zu tun und zu lassen hat, wenn er bestimmen kann, wann und wie an was zu arbeiten ist und wenn der Mitarbeiter nur ein Gehalt bekommt, während der Arbeitgeber das Risiko trägt, ob er überhaupt Gewinn macht, immer dann liegt Sozialversicherungspflicht vor, weil das Gesetz von einer abhängigen Beschäftigung ausgeht. Die Konsequenz ist, dass neben der Lohnsteuer vom Gehalt der Ehefrau noch weitere Abzüge verschwinden. Es wird also noch weniger ausbezahlt und, am schmerzhaftesten, die GmbH hat auch noch Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung zusätzlich zum Gehalt zu tragen. Das sind im Schnitt zusätzliche 21% an Kosten. Das ist also bares Geld, was weg ist. Die zweite nachteilige Konsequenz ist, dass das Gehalt der Ehefrau mit in den gemeinsamen Besteuerungstopf läuft. Zusätzlich zu den Sozialversicherungsabgaben fällt also auch noch Einkommenssteuer im Rahmen des gemeinsamen Grenzsteuersatzes von meist 42% aufwärts an. Zusätzlich kostet der Spaß also auch noch Einkommenssteuer. Und hier muss man ehrlich fragen, lohnt sich das? Dafür, dass die Ehefrau zusätzlich ein paar Euro an Rente bekommt und Arbeitslosengeldanspruch hätte? In den meisten Fällen wird die Antwort nein sein. Lieber zahlt man ein höheres Gehalt über den Ehemann als Geschäftsführer aus. Da der nämlich die GmbH als Gesellschafter beherrscht, liegt im Regelfall keine Pflicht zur Sozialversicherung vor, weil er durch die Kontrolle und Verantwortung diese Abgrenzungskriterien nicht erfüllt. Und dann haben die Ehepartner deutlich mehr Geld zur Verfügung, dass sie in einen gemeinsamen, eigenverantwortlichen Vermögensaufbau stecken können. Oder man lässt das Gehalt des Geschäftsführers, wie es ist, und konzentriert sich primär auf die Steueroptimierung. Wenn wir bei der Anstellung der Ehefrau bleiben, könnte es dazu aber auch Sinn machen, die Ehefrau als Minijobberin anzustellen. Auch das ist möglich. Sie hilft schließlich im Geschäft mit und schreibt Rechnungen, telefoniert und erledigt, was sonst noch so anfällt. Für solche geringfügigen Beschäftigungen gibt es die Möglichkeit, die Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer als Arbeitgeber pauschal abzuführen. Der Minijobber bekommt dann netto wie brutto ausbezahlt und der Arbeitgeber führt rund 31,4% auf den Lohn als Pauschale an die Behörden ab. Das hat mehrere Konsequenzen. Eine davon ist, dass das Minijobgehalt nicht mit in die normale Einkommenssteuerbesteuerung fällt. Man kann also mehr Geld ausbezahlen, ohne den privaten Steuersatz zu erhöhen. Dazu kann der Minijobber auch steuerfreie Sachbezüge erhalten. Man kann ihm also ein dienstliches Fahrrad stellen, er kann einen monatlichen Einkaufsgutschein und ein Diensthandy erhalten und so weiter. Übertreiben sollte man es zwar nicht, weil bei der Anstellung von Familienangehörigen immer recht enge Grenzen gelten, damit das Finanzamt keine verdeckte Gewinnausschüttung unterstellt. Aber wenn man es fair argumentieren kann, geht grundsätzlich sehr viel. Und die pauschalen 31,4% der Abgaben obendrauf sind unter Umständen paradoxerweise deutlich günstiger als die normale Steuerbelastung mit der Einkommenssteuer. Ob sich das lohnt, sehen wir schnell an einem Rechenbeispiel. Die Minijobgrenze, also das Maximalgehalt, was man ausbezahlen darf für diese Anstellung, liegt derzeit in 2025 bei 556 Euro im Monat. Das orientiert sich immer an den Mindestlohn, wird also voraussichtlich in den nächsten Jahren auch noch steigen. Zu diesen 556 Euro packen wir einen sozialversicherungsfreien, steuerfreien 50 Euro Einkaufsgutschein. Dazu die Nutzung eines Jobrads und die Nutzung eines dienstlichen Handys, macht damit rund 756 Euro an Gehalt und Nutzungsvorteil pro Monat, was rund 9.072 Euro im Jahr sind. Als Abgaben stehen bei der GmbH jetzt 2.095,01 € zu Buche, wenn man auf das Grundgehalt Pauschalabgaben von 31,4% rechnet. An dieser Stelle werden Sie vielleicht sagen, 31,4%, das ist doch viel mehr als die private Steuerbelastung. Aber um das wahre Bild zu sehen, müssen wir richtig vergleichen. Aus dem normalen Gehalt wird die Steuer nämlich herausgerechnet. Beim Minijobgehalt kommen die Abgaben obendrauf. Wenn wir richtig vergleichen wollen, müssen wir denselben Rechenweg gehen. Rechnen wir aus den gesamten Kosten von 11.167,01 € die Abgaben heraus, kommen wir nämlich auf 18,79% an privater Belastung. Und das ist deutlich weniger als die GmbH bezahlt. Die GmbH erhält ja 28,08% in unserem Fall als Steuernachlass. Zudem kann es sich privat auch sehen lassen, weil es eben die private Steuerbelastung nicht berührt, sondern sogar unter dem Grenzsteuersatz liegt. Und wir haben das Geld zusätzlich in den Privatbereich gebracht und es kann verkonsumiert werden. Diese Variante der Anstellung des Ehepartners sollte man also einmal durchdenken. Wenn Sie dem ins Auge fassen, sollten Sie aber zwingend auch die Vorschriften, die Formvorschriften beachten, damit das Finanzamt die Anstellung auch wirklich anerkennt. Das bedeutet nämlich, die Anstellung muss zuerst einem Fremdvergleich standhalten. Der Arbeitsvertrag und die Durchführung müssen so ausgestaltet sein, wie man es auch mit einem fremden Arbeitnehmer, mit dem man nicht in einer Beziehung wäre, tun würde. Das Arbeitsverhältnis muss ernsthaft vereinbart und zivilrechtlich wirksam sein. Dazu benötigen Sie einen schriftlichen Vertrag, den beide unterschrieben haben und der vor Beginn der Tätigkeit geschlossen wurde. Dann, das Gehalt muss auf ein Konto überwiesen werden, auf das nur der Arbeitnehmer, also der Ehepartner, aktiven Zugriff hat und das auf dessen Namen läuft. Ansonsten unterstellt das Finanzamt, man würde sich selbst Gehalt ausbezahlen als Gesellschafter und streicht die Ausgaben. Also dürfen weder ein Und- oder Konto noch ein Gemeinschaftskonto benutzt werden. Und es müssen Aufzeichnungen über die geleistete Arbeitszeit geführt werden. Sollte aber unproblematisch sein, wenn der Partner wirklich im Betrieb hilft. Dazu gibt es auch einige Ausschlusskriterien. Es dürfen keine rückwirkenden Zahlungen geleistet werden. Der Vertrag muss für die Zukunft aufgesetzt werden und erst ab dem darauffolgenden Monat darf Lohn ausbezahlt werden. Man darf dazu seiner Ehefrau keinen Dienstwagen stellen, wenn sie nur Minijobberin ist. Das würde das gesamte Modell stürzen, weil es beim Minijobber unverhältnismäßig wäre. Erfüllt man diese Voraussetzungen, dürfte es wenig bis keine Probleme mit dem Modell geben. Meine persönliche Erfahrung aus meiner Zeit als Betriebsprüfer beim Finanzamt ist auch, dass die überwiegende Meinung der Finanzbeamten darin besteht, dass Unternehmer-Ehegatten sowieso immer mit dem Betrieb arbeiten, aktiv oder passiv, und ob sie nun dafür bezahlt werden oder nicht, das sei egal. Das Risiko ist also recht gering, wenn sie die Formvorschriften erfüllen. Der nächste Gedanke wäre dann wohl auch, die Kinder anzustellen. Allerdings ist das arbeitsrechtlich meist erst möglich, wenn die Kinder über 18 sind. Allerdings gibt es hier andere elegante Möglichkeiten. Am besten nutzt man dafür nämlich die Vermögensebene. Über die Optimierung des Konsumbereichs und der richtigen Nutzung einer GmbH auf der Betriebsebene kann man bereits einen Großteil der Steuern einsparen. Damit sind wir aber erst die Hälfte des Weges gegangen. Zum einen kann die Steuerlast noch weiter gesenkt werden, zum anderen muss Geld ja auch arbeiten. Wenn man es zum Arbeiten schickt und es Erträge abwirft, fällt wiederum Steuer an, weil man zusätzliches Einkommen hat. Und auch hier kann man über die richtige Struktur die Steuerlast nochmal deutlich senken, damit vom zusätzlichen Einkommen so viel wie möglich übrig bleibt. All das bewerkstelligt man am besten durch die Nutzung einer steueroptimierten Vermögensstruktur. Diese Vermögensstruktur verknüpft man dazu am besten mit der Betriebsebene. Ganz praktisch bedeutet das, man baut Steuersatzgefälle, die Einkommen von der Betriebsebene und dort von der Besteuerung mit 30% zur Vermögensebene hin verschieben, wo ja nur 15,825% an Steuern oder weniger anfallen. Und zweitens, man bindet die Kinder steuerlich mit ein und weist ihnen ein eigenes Einkommen zu, womit man deren Freibeträge nutzt und auf einen Teil des Einkommens dann gar keine Steuer anfallen lässt. Und drittens, man investiert über die richtige Rechtsform, wodurch Erträge wie Dividenden oder Mieteinnahmen nur mit 0%, 0,791%, 3,165% oder 15,825% belastet werden. Statt, wie im Privatbereich, üblich mit 26,375% bis 42%. Dadurch bleibt einem dann deutlich mehr Nettoeinkommen übrig, was man wiederum investieren kann, um noch schneller Vermögen zu schaffen, das für einen arbeitet. Alle drei Möglichkeiten schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Die Grundvoraussetzung zur Nutzung ist aber in allem die richtige Vermögensstruktur. Wir können dafür vier Bausteine nutzen. Das ist einmal die klassische Holding GmbH, praktisch eine normale GmbH, die wir zwischen unseren Konsumbereich und den Betriebsbereich schieben, um Vermögen aus der GmbH aufzufangen und zu investieren. Dann eine Immobilien GmbH, das ist eine GmbH mit dem Unternehmenszweck Vermietung von Gebäuden. Dann haben wir die Familien KG zur Auswahl. Das ist eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die aus den eigenen Kindern und der Ehefrau gebildet wird. Und die Familienstiftung. Schauen wir uns alle vier einmal an und besprechen, wie sie am besten Ihnen dienen können und wann sie keinen Sinn machen. Und dann bauen wir daraus eine sinnvolle Struktur an unserem Beispielunternehmer Manuel. Wenn Sie sich an dieser Stelle schon fragen, wie gut Sie eigentlich steuerlich als Unternehmer und Familienvater aufgestellt sind und was Sie verbessern können, ich habe Ihnen ein Analysetool dazu aufgesetzt. Das ist ein digitaler Fragebogen mit rund 50 Fragen zu Ihrem Unternehmen, Ihrem Vermögen und Ihrer Situation. Nachdem Sie die Fragen beantwortet haben, erhalten Sie dann eine personalisierte Bewertung und einen Auswertungsbericht mit einer an Ihre Situation angepassten Liste an Möglichkeiten, was Sie tun können, um Ihre Steuerlast deutlich zu reduzieren und Vermögen zu schaffen, das Ihnen Flexibilität und Zeit für Ihre Familie gibt. Unten in der Infobox finden Sie den Link dazu. Ich hoffe, es bringt Sie weiter. Die Holding GmbH ist wohl die gängigste Rechtsform und wird auch am meisten beworben. Der Grund ist wahrscheinlich, dass sie recht einfach aufzusetzen ist und die meisten Steuerberater sich damit wohlfühlen. Man bringt dabei die Anteile der operativen GmbH in eine eigene GmbH ein. Man ist also nicht mehr Direkteigentümer der operativen GmbH, sondern einem gehört eine Holding GmbH, die wiederum Eigentümerin der operativen GmbH ist. Beide Gesellschaften kontrolliert man als Geschäftsführer. Aber da es sich um zwei eigenständige GmbHs handelt, bleibt das Vermögen der Unternehmen auch getrennt. Man kann nun unproblematisch Geld aus dem operativen Geschäft in die Holding GmbH ausschütten. Und weil das Geld noch nicht in den Konsumbereich gelangt ist, aber schon von der operativen GmbH versteuert wurde, billigt das Gesetz einem zu, dass fast keine Steuer für die Holding anfallen soll auf die Ausschüttung. Lediglich 5% der Dividende sind pauschal als nicht abzugsfähige Ausgaben bei der Holding zu versteuern. Damit fallen in Summe rund 1,5% an Steuern an. Zu versteuern sind nämlich 5% der Dividende und davon wird der Staat 30% an Körperschaftssteuer, Soli- und Gewerbesteuer. 5% mal 30% gleich 1,5%. Sinn und Zweck dieser Wegelagererbesteuerung ist, dass es unattraktiv werden soll, komplizierte mehrstöckige Strukturen zu bauen, um da die Gewinne wild hin und her zu schieben. Man könnte ja auch 4 oder 5 GmbHs in Reihe schalten oder die Gewinne durchleiten. Dann würde aber der Fiskus gar nicht mehr nachvollziehen können, wo das Geld herkommt und wo welche Steuer abzuführen ist. Dieses nur pauschal 5% der Steuer unterwerfen müssen, gilt zudem auch für Verkaufsgewinne aus Beteiligungen. Über die Holding kann man also seine operative GmbH auch fast steuerfrei verkaufen. Eben weil der Verkaufsgewinn auf Ebene der Holding noch nicht für den Konsum verwendet werden kann. Will man das, muss man zum Beispiel Geld ausschütten und dann fällt wiederum Kapitalertragssteuer in Höhe von 26,375% an. Und weil Aktien ebenfalls Unternehmensbeteiligungen sind, gelten diese Begünstigungen grundsätzlich auch für Einzelaktienverkäufe und für Dividenden aus Einzelaktien. Auf Erträge aus dem Vermögensaufbau liegt ja also die Steuerlast auch nur bei 1,5%. Bei Einzelaktien allerdings mit einer Einschränkung. Die Begünstigung gilt für Dividenden aus Einzelaktien nur, wenn der Holding mindestens 15% des gezeichneten Kapitals der AG gehören. Wenn man Aktien an der Börse kauft, dann ist das in den seltensten Fällen der Fall, weswegen man schlussendlich mit 30% Belastung auf Dividenden und 1,5% Belastung auf Verkaufsgewinne aus Einzelaktien realistisch rechnen kann. Zum Vermögensaufbau in der Holding machen meist auch Investitionen in breit gestreute Aktien-ETFs Sinn. Und weil hier auch der Aktienfonds bereits Steuern auf dessen Erträge bezahlt, gibt es nach dem Investmentsteuergesetz auch eine Steuerfreistellung für GmbHs, die solche Investmentanteile halten. Bei der Körperschaftssteuer sind das 80% dieser Erträge, die sind steuerfrei. Bei der Gewerbesteuer sind es 40%. Unterm Strich führt das zu einer bereiten Steuerbelastung für Dividenden und Verkaufsgewinne aus Aktien-ETFs in der GmbH von 11,565% plus minus je nach Gewerbesteuerhebesatz. Sie sehen schon, solche Investitionen sind deutlich günstiger als im Privatbereich in der Besteuerung. Da sind es ja meistens 26,375%, die an den Staat gehen. Da damit mehr Erträge in der Tasche der Holding GmbH landen, kann auch das Gesamtvermögen entsprechend schneller wachsen, wenn beständig investiert wird. Zudem ist der Gewinn aus dem Bereich des operativen Geschäfts abgezogen und ist damit vor dem Zugriff von Gläubigern oder einem Insolvenzverwalter geschützt. Hier die GmbH hat schließlich ihr eigenes Vermögen. Wenn die operative GmbH einen Bock schießt, dann haftet die Holding GmbH grundsätzlich nicht mit ihrem Vermögen dafür. Das alles ist attraktiv. Man muss aber auch sehen, über eine Holding GmbH zu investieren, macht nur Sinn, wenn das Einkommen bereits aus dem niedrig versteuerten Bereich der operativen GmbH kommt. Denn Sie wollen die Holding GmbH als Auffangbecken, als Spardose nutzen, um möglichst viel vom Zinseszinseffekt zu haben. Mehr Zinseszinseffekt deswegen, weil Sie mehr investieren können, weil ja mehr übrig bleibt, weil nicht zuerst die Steuer bezahlt werden muss. Irgendwann, wenn Sie das Geld in den Konsumbereich abfließen lassen, müssen Sie dazu die private Steuer auf diesen Zufluss zusätzlich bezahlen. Und dann bringt das Ganze natürlich nur was, wenn das Geld vorher lange genug in der Struktur arbeiten konnte, damit auch wirklich mehr Rendite angefallen ist. Die Holding GmbH hat dazu auch ganz handfeste Nachteile. Zum einen müssen Sie jedes Jahr eine Buchhaltung, einen Jahresabschluss und komplizierte Steuererklärung erstellen oder erstellen lassen. Im Zweifelsfall können und wollen Sie das nicht selbst tun, dann brauchen Sie einen Dienstleister wie Ihren Steuerberater und dessen Gebühren richten sich, je nach Tätigkeit, aber nach den gesetzlich vorgegebenen Gegenstandswerten. Das heißt zum Beispiel für die Jahresabschlusserstellung unter anderem nach den Vermögenswerten in der GmbH. Das gibt uns die Steuerberatervergütungsverordnung grundsätzlich so vor. In der Holding sammelt sich nun über die Jahre hoffentlich eine stattliche Summe an Vermögen an. Das wären schnell einige hunderttausend Euro, wenn nicht sogar Millionen Euro. Und dann kostet die Verwaltung relativ schnell natürlich auch ein paar Euro mehr pro Jahr, weil es nach den Gegenstandswerten geht. Nur der Jahresabschluss bei einem prall gefüllten GmbH-Depot kann schnell an die 10.000 bis 15.000 Euro an Ausgaben verursachen, ohne dass deutlich mehr zeitlicher Aufwand beim Steuerberater anfällt. Dazu kommt, dass Sie irgendwann vielleicht nichts mehr mit Bilanzen und Buchhaltungen, komplizierten Steuererklärungen zu tun haben wollen. Oder zumindest so wenig wie möglich. Wenn Ihr ganzes Vermögen in der Holding GmbH ist, dann werden Sie aber auch im Alter von 70 oder 80 Jahren nicht drumherum kommen. Außer Sie lösen dann die Struktur auf, was dann aber auch einige tausend Euro kostet und auch Steuern auslöst, weil das Vermögen der Holding GmbH zu Ihrem privaten Vermögen wird. Es gilt also gut abzuwägen und man muss einen Plan haben, wie man im Alter damit umgeht. Ein großes Vermögen muss natürlich verwaltet werden. Das kostet oft auch etwas. Es ist aber sinnvoll zu wissen, was dann auf einem zukommt. Nur dann kann man eine fundierte Entscheidung treffen. Die zweite Alternative ist die Immobilien GmbH. Auch hier handelt es sich grundsätzlich um eine ganz gewöhnliche GmbH. Mit der Besonderheit, dass man ihr den Unternehmenszweck gibt, Immobilienvermögen aufzubauen, zu verwalten und zu vermieten. Da es sich bei der reinen Vermietung von Immobilien steuerlich gesehen um Vermögensverwaltung handelt und nicht um Gewerbe, gibt das Gewerbesteuergesetz uns die Möglichkeit, auf Antrag in diesen Fällen auf die Gewerbesteuer zu verzichten, zumindest soweit sie auf die Vermietungsgewinne entfällt. Deswegen greift auf Mieterträge der Immobilien GmbH nur die Körperschaftssteuer und mit Soli von 15,825%. Ab 2028 sinkt auch hier der Satz um 1% pro Jahr. Diesen Antrag auf Gewerbesteuerbefreiung bekommt man aber nur unter recht engen Voraussetzungen genehmigt. Die GmbH darf nämlich tatsächlich fast nichts anderes machen, als Immobilien zu verwalten und Geld am Kapitalmarkt anzulegen oder Beteiligung zu halten. Dazu gibt es zig Ausschlusskriterien, die wieder zum Anfallen der Gewerbesteuer führen. Es wäre zum Beispiel die kurzfristige Vermietung, wie bei Monteurswohnungen oder Airbnb, oder das Betreiben eines kleinen Hausmeisterdienstes, auch für die eigenen Wohneinheiten, oder Photovoltaikanlagen auf dem Dach, wenn sie eine gewisse Größe überschreiten und ähnliches. Das alles kann die Gewerbesteuerfreiheit kippen. Und auch besondere Vermietungskonstellationen führen zum Wegfallen der Gewerbesteuerbefreiung. Wenn beispielsweise die Immobilien GmbH an einen Betrieb ihrer Gesellschafter vermietet oder an den Betrieb einer Tochtergesellschaft, ist man wieder beim vollen Steuersatz dabei. Praktisch nutzt man die Immobilien GmbH zur Vermögensverwaltung, damit entweder als Holding GmbH und vermietet dann aber nur wirklich an fremde Dritte langfristig, oder man installiert eine separate Tochter GmbH als Tochtergesellschaft unter der Holding. Dann kann sie nämlich auch an die operative Schwester GmbH vermieten. Die Immobilien GmbH ist steuerlich interessant, weil die Steuersätze so niedrig sind. Aber man muss sagen, dass auch hier die Nachteile gut abgewogen werden sollten. Was die Kosten angeht, haben Sie dieselbe Situation wie bei der Holding GmbH. Der Steuerberater rechnet nach Vermögenswerten ab. Wenn da Immobilien im Wert von 5 Millionen Euro drin sind, wird es schnell sehr teuer. Dazu sind etwaige Verluste in der GmbH gefangen und können nur vorgetragen werden, um sie mit Gewinnen der GmbH in Zukunft zu verrechnen. Immobilieninvestitionen mit hohen Krediten von der Bank machen damit steuerlich in den wenigsten Fällen Gewinn. Stattdessen wird ein steuerlicher Verlust produziert und den nimmt man lieber in den Privatbereich, da man die Verluste dort mit zum Beispiel dem Geschäftsführergehalt verrechnen kann und Steuer erstattet bekommt. In der GmbH bringt er Ihnen erstmal nichts. Und als großes Manko, Immobilien in der GmbH sind immer steuerverstrickt. Hier gibt es keinen steuerfreien Verkauf nach 10 Jahren Haltedauer. Das heißt, auch nach 20, 30 oder 40 Jahren löst ein Verkauf Steuern aus. Unterm Strich macht eine Immobilien GmbH deswegen meist nur Sinn, wenn Sie vorhaben, mindestens 5, besser 15 Objekte zu kaufen und zu verwalten und langfristig zu vermieten und dabei recht viel Eigenkapital einsetzen wollen, damit man auch wirklich was von der niedrigen Besteuerung der GmbH hat. Wenn man diese Kriterien aber erfüllt, kann man dieses Investmentvehikel effizient nutzen, um seinen Vermögensaufbau einem deutlichen Schub zu geben. Die dritte Rechtsform in unserem Portfolio, um Ihren Vermögensaufbau anzuschieben, ist die vermögensverwaltende Familien-KG. Eine Kommanditgesellschaft, kurz KG, ist eine Personengesellschaft, also ein Zusammenschluss von mindestens zwei Personen. Dabei nimmt man mindestens einen der Gesellschafter für die Stellung des Betreibers. Der andere haben mehr eine Investorenstellung. Der Betreiber ist im Standardfall dann der Geschäftsführer, bestimmt also, was die KG tut, und haftet mit seinem Privatvermögen voll. Man nennt ihn dann komplementär. Die anderen erbringen nur eine kleine Geldeinlage, mit der sie haften und haben auch abgesehen von einigen Kontrollrechten wenig Mitbestimmungsrechte, was das Tagesgeschäft der KG angeht. Die KG wird steuerlich nun wie ein Sieb betrachtet. Einkommen der KG muss von den Gesellschaftern dahinter versteuert werden, auch wenn das Vermögen auf der Ebene der KG bleibt. Praktisch heißt das, man baut im Namen der KG Vermögen auf, das vom Komplementär kontrolliert wird. Die Steuern auf das Einkommen bezahlen aber die Menschen, die dahinter stehen. Und dieses Konzept können wir jetzt nehmen und auf unsere Familie übertragen. Ein Elternteil nimmt die Komplementärstellung ein und kontrolliert die KG. Die Kinder erhalten die Investorenstellung der Kommanditisten. Dadurch, dass die Kinder über die Haftungsbeschränkung kein Risiko tragen, ist das Ganze auch rechtlich zulässig. Und dann investiert die KG in Immobilien oder Wertpapiere und erwirtschaftet so hoffentlich Gewinne. Es ändert aber nichts daran, dass die Kinder dann die Steuern darauf tragen müssen. Wenn man im Gesellschaftsvertrag nun vereinbart, dass sie zu 80% am Gewinn beteiligt werden, dann versteuern sie auch 80% des Gewinns der KG. Und da minderjährige Kinder meist kein anderes Einkommen haben, greift aufgrund ihres Grundfreibetrags entweder gar keine Steuer oder sie ist sehr gering. Und damit kann man effizient und zügig Vermögen aufbauen. Dazu kommt, dass eine vermögensverwaltende Familien-KG keine Buchhaltung oder Jahresabschlüsse erstellen muss und auch die Steuererklärungen sind recht einfach zu erstellen. Sie ist also schön verwaltungsarm und schlank. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Zum einen sind die Kinder faktisch heute schon indirekt Eigentümer des Vermögens, nämlich über die Anteile an der KG. Man hat also das Vermögen schon in die nächste Generation gebracht. Das spart zwar Erbschaftssteuer in großem Umfang, aber man kann das Vermögen nicht für die eigene Altersvorsorge einplanen. Dazu kommt, dass man heute noch nicht weiß, was aus den Kindern einmal wird. Irgendwann sind sie volljährig und auch wenn man sich's anders wünscht, kann es sein, dass ein Kind spielsüchtig wird, dem Alkohol verfällt, was zu einer Privatinsolvenz führt oder einfach nur schlecht heiratet und der neue Ehepartner hat es vielleicht auf das Familienvermögen abgesehen. Für all diese Fälle muss man vorsorgen und das Vermögen der KG jetzt schon schützen. Das tut man am besten über einen gut ausgearbeiteten, umfangreichen Gesellschaftsvertrag und clevere Regelungen wie Widerrufsrechte im Schenkungsvertrag der Anteile. Dafür brauchen Sie erfahrene und tatkräftige Unterstützung, die ehrlich gesagt schwer zu finden sein kann und wenn, dann auch etwas kostet. Als letzte Variante kann man für die Vermögensverwaltung eine Familienstiftung installieren. Die Familienstiftung ist eine Bündelung von Vermögen, dem man einem Zweck gibt, nämlich die Familie und den Stifter, also Sie, finanziell zu unterstützen und zu versorgen. Dafür brauchen Sie je nach Bundesland rund 100 bis 300.000 Euro an ertragbringendem Vermögen, das Sie diesem Zweck widmen möchten. Das kann zum Beispiel eine Wohnung sein, Wertpapiere oder auch Anteile an Ihrer GmbH. Voraussetzung ist, dass das Vermögen Geld abwirft, mit dem man den Zweck umsetzen kann, also Mieterträge, Dividenden oder Gewinnausschüttungen. Nach dem Stiftungsvorgang gibt man rechtlich gesehen sein Eigentum an diesem Vermögen auf und kontrolliert es nur noch anhand der Regeln, die man selbst in der Satzung festgelegt hat. Man schafft sich also damit ein weiteres Familienmitglied, wenn man so möchte, das reine Vermögensverwaltung betreibt und Geld an jedes begünstigte Familienmitglied ausschütten kann, um es zu unterstützen. Zum Beispiel also auch an Ihre Kinder oder an Ihre Ehefrau. Und Sie ahnen schon, was das bedeutet. Mit der Familienstiftung haben Sie ein Werkzeug, mit dem Sie zielgerichtet und kontrolliert Einkommen auf Ihre Kinder verteilen können, um deren steuerlichen Grundfreibeträge optimal auszunutzen, was Ihnen jedes Jahr mehrere tausend Euro an Steuern sparen kann. Und da es sich um eine Rechtsform handelt, die weder konsumieren kann, noch ein Unternehmen betreibt, greift hier eine bemerkenswerte Kombination aus sehr günstigen Steuerregeln und Vorteilen für das Vermögen, was Sie auf Ebene der Stiftung belassen und investieren. Die Stiftung bezahlt grundsätzlich nur Körperschaftssteuer und Soli in Höhe von 15,825% auf ihre Erträge. Sie erhält einen Steuerfreibetrag von 5.000 Euro pro Jahr. Als Körperschaft gelten für sie dieselben Regeln zur Besteuerung für Wertpapiere und Beteiligungen, was zu einem sehr, sehr günstigen Steuerbelastungssatz auf Aktienverkäufe und Verkäufe von GmbH-Anteilen von 0,791% führt. Auf Gewinnausschüttungen aus GmbH-Anteilen gilt meist derselbe Steuersatz. Dividenden aus Einzelaktien werden mit 15,825% besteuert. Erträge aus Aktien-ETFs unterliegen nur 3,165% an Steuerbelastung. Und dazu gibt es noch den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Jahr an steuerfreien Einnahmen. Da die Stiftung kein Gewerbe betreibt, können Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei verkauft werden und Bitcoin und Gold sind nach einem Jahr Haltedauer auch steuerfrei veräußerbar. Was die Verwaltung angeht, hält sich der Aufwand dazu auch in Grenzen. Die Familienstiftung muss nämlich keine Buchhaltung oder Bilanz erstellen. Stattdessen reicht eine Vermögensübersicht und eine formlose Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, die man der Stiftungsaufsicht jährlich einreicht. Die Steuererklärung ist eine Kombination aus GmbH-Steuererklärung und privater Einkommensteuererklärung. Man gibt dort nämlich nur Anlage V und Anlage KAP ab, so wie Sie es vielleicht auch von sich kennen, wenn Sie Ihre Steuererklärung schon mal selbst gemacht haben. Sie sehen, die laufende Besteuerung wirkt fast schon illegal niedrig und die Verwaltungspflichten sind sehr überschaubar. Allerdings gibt es auch einige gewichtige Nachteile. Als erstes binden Sie das gestiftete Vermögen an die Zweckerfüllung und geben das Eigentum daran auf. Das muss Ihnen bewusst sein. Sie haben nur noch die Kontrolle und können nicht zu 100% schalten und walten, wie Sie wollen. Stattdessen müssen Sie als Vorstand der Stiftung stets den Zweck, den Sie in der Satzung niedergeschrieben haben, beachten. Die richtige Ausarbeitung der Satzung ist also sehr, sehr wichtig, weil Sie damit den Fahrplan für die nächsten 100 Jahre vorgeben. Eine Korrektur im Nachhinein ist nur schwer bis gar nicht möglich. Das lässt das Gesetz nicht zu. Dann entziehen Sie dem deutschen Staat über eine Familienstiftung grundsätzlich Erbschaftssteuereinnahmen, denn Sie übertragen Vermögen auf eine Person, die nicht sterben kann und die niemandem gehört. Die Werte dienen noch Ihrer Familie, aber niemand kann sie mehr erhalten, wenn Sie sterben. Also wenn Sie sterben. Das heißt, der Staat geht in Bezug auf diesen Vermögensbetrag bei Ihrem Tod leer aus, weil es der Stiftung gehört, das Vermögen. Um das abzumildern, wurde 1964 eine Regelung eingeführt, nach der man Familienstiftungen alle 30 Jahre fiktiv sterben lässt. Alle drei Jahrzehnte wird also so getan, als ob das Vermögen auf die nächste Generation übergeht und die Stiftung muss auf diesen Vorgang Erbschaftssteuer bezahlen. Um diese Erbersatzsteuer kommen Sie nur schwer herum. Sie sollten also diese Ausgabe einplanen. Und auch der Stiftungsvorgang, das heißt die Gründung der Stiftung, wird als steuerpflichtige Schenkung gewertet, worauf Schenkungssteuer anfallen kann. Damit dabei so wenig wie möglich oder am besten gar kein Vermögen verschwindet, brauchen Sie also schon bei der Gründung gute Beratung aus einem kleinen Team, das am besten aus einem Steuerberater und einem Rechtsanwalt besteht, die sich beide in dieser speziellen Materie spezialisiert haben und auskennen. Okay, jetzt wissen wir, welche Bausteine wir für die Vermögensebene nutzen können. Jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, und sie sinnvoll einbinden, damit Geld auch in den Vermögensbereich fließen kann und nicht in einer der anderen zwei Ebenen hängen bleibt. Welche wir am besten nehmen, hängt hochgradig von der persönlichen Situation ab. Denn wir haben eine große Bandbreite an möglichen Kombinationen mit verschiedensten Vor- und Nachteilen. Es muss eine Vielzahl an Fragen beantwortet werden. Wie möchten Sie Vermögen aufbauen? Über Immobilien oder Wertpapiere? Wie viele Immobilien sollen angeschafft werden? Gibt es berufsrechtliche Beschränkungen, weil Sie zum Beispiel Zahnarzt, Architekt oder Rechtsanwalt sind? Welche Vermögenswerte existieren bereits im Privatbereich? Wie möchten Sie Ihr Leben im Alter finanzieren? Wie alt sind Ihre Kinder? Wie viel Vertrauen und Verantwortung sind Sie bereit, Ihren Kindern zu geben? Besteht eine realistische Chance, dass das operative Unternehmen einmal verkauft werden kann? Wie hoch ist die Gefahr, dass Sie in Ihrem operativen Geschäft für etwas haften müssen, sprich Schadensersatz bezahlen müssen? Wie hoch wäre im Worst Case dieser Betrag? Würde es das Unternehmen ruinieren? Beschäftigen Sie Mitarbeiter im Unternehmen? Wenn ja, wie viele? Sind Sie geistig und emotional in der Lage, nur Kontrolle über Ihr Vermögen auszuüben, ohne selbst Eigentümer zu sein? Was sagt der eigene Partner zu dem Ganzen? Steht sie Ihnen im Weg oder unterstützt Ihre Frau Sie? Wie viel Komplexität und Verwaltung vertragen Sie? Wie organisiert und strukturiert sind Sie? Gibt es Vermögenswerte, die für das Unternehmen in den nächsten Jahren richtig wichtig werden und gerade im Aufbau oder in der Planung sind? In welchem Stadium befindet sich das Unternehmen jetzt gerade? Steht man noch am Anfang bei einem Gewinn von 100 bis 200.000 Euro mit nur 2 Mitarbeitern oder ist der Gewinn deutlich höher und beschäftigt man ein Team von 20 Leuten? Kann der Gewinn der Zukunft deutlich gesteigert werden oder gibt das Geschäftsmodell jetzt schon einen Deckel vor? Das war nur ein Bruchteil der Fragen, die man sich stellen muss. Am besten haben Sie einen kompetenten Berater, der Sie durch das Thema durchführt. Denn alleine sieht man meist den Wald vor lauter Bäumen nicht und Sie wollen ja die optimal passende Struktur, die auf Ihre Situation passt. Die Frage, ob man zur GmbH wechselt, also Einziehung einer Betriebsebene, ist meist leicht zu beantworten. Die Beantwortung der Frage, ob und welche Vermögensebene man aufbaut, ist hingegen deutlich komplexer. Nehmen wir an, das Unternehmen von Manuel ist wahrscheinlich verkaufbar, weil er genügend Prozesse, die richtigen Mitarbeiter, saubere Strukturen, ein klar definiertes Produkt hat, das auch ohne ihn verkauft werden kann. Dazu nehmen wir auch an, dass er ein hohes Haftungsrisiko besitzt. Und das spricht beides dafür, dass man eine Holding GmbH oder eine Holding allgemein aufsetzt. Was Kontrolle und Eigentum angeht, ist er für sich gesehen entspannt. Ihm reicht zu wissen, dass er entscheiden kann, was passiert, ohne auch als Eigentümer auftreten zu müssen. Denn Materielles ist ihm nicht besonders wichtig und er ist überzeugt, dass er, sollte alles den Bach runtergehen, jederzeit auch ein neues Unternehmen von Grund auf aufbauen kann, weil das Gewissen in seinem Kopf ist. Immobilien findet er als Anlage interessant. Ihn schreckt aber der Zeiteinsatz, die laufende Verwaltung, das Kümmern um viele Mieter und das Klumpenrisiko ab, was alles mit einem sehr großen Immobilienvermögen, einer sehr großen Anzahl an vermieteten Objekten mit sich kommt. Einen Immobilienbestand von 15 bis 20 langfristig vermieteten Einheiten kann er sich hingegen gut vorstellen. Und auch mit Aktien-ETFs fühlt er sich wohl. Einen kleinen Teil seines Vermögens möchte er zudem in Bitcoin und Gold investieren, hauptsächlich weil ihm die Idee dahinter gefällt, unabhängig zu sein und auch einen Sicherheitspuffer zu haben. Er will seine Kinder aktiv einbinden und ihnen das Unternehmen irgendwann übergeben. Er weiß aber auch, dass er sie langsam heranführen muss und dass man als Unternehmer ein Gefühl von Eigentum haben muss, um damit zu wachsen. Wir wägen also ab. Nach eingehender Prüfung kommen wir zu zwei sinnvollen Varianten. Entweder er installiert eine Stiftungsholding als Eigentümerin seiner operativen GmbH oder er zieht eine Immobilien GmbH als Holding ein und setzt eine Familienstiftung daneben, die er mit dem Betrieb verknüpft. Die Stiftungsholding hätte den Vorteil, dass die Struktur etwas weniger aufwendig ist. Wenn er investieren will, dann braucht er das Geld nur aus der GmbH auszuschütten. Es wandert dann fast ohne Steuerbelastung in die Stiftung und kann dort geschützt vor den Risiken des Unternehmens investiert werden. Teile der Erträge schüttet er jedes Jahr an seine Kinder aus, wodurch wir deren Grundfreibeträge ausnutzen, das Geld in den Privatbereich bringen und ihm jedes Jahr gute 7.300 bis 12.400 Euro an Steuern sparen. Die laufende Steuerbegünstigung in der Familienstiftung ist unschlagbar. Gleichzeitig hält er die Verwaltungskosten gering. Allerdings gibt es ein großes Problem. Nach dem Geschäftsführergehalt und den sonstigen Kosten verbleiben jedes Jahr in der GmbH rund 140.000 Euro an Nettogewinn. Wenn er einen Teil davon im Unternehmen reinvestiert und jedes Jahr 100.000 Euro an die Stiftung ausschüttet und davon vielleicht 28.000 Euro an die Kinder weiterleitet, dann sammeln sich über die nächsten 30 Jahre mindestens 2,16 Millionen Euro an Werten in der Stiftung. Und das ohne Erträge aus den Investitionen gerechnet. Bezieht man die wahrscheinliche Rendite mit ein, hat die Stiftung voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt um die 5 Millionen Euro an Vermögen plus dem Unternehmenswert. Das heißt ganz praktisch, die Erbersatzsteuer schlägt richtig zu. Denn ab 800.000 Euro an Vermögen greifen hier Steuersätze, die von 7% bis 30% ansteigen. In 30 Jahren ist Manuel aber gerade einmal 69. Wenn alles gut läuft, hat er damit nochmal gute 30 weitere Jahre. Das passt ihm irgendwie nicht ganz. Dann so viel Steuern bezahlen zu müssen. Die zweite Alternative scheint deswegen deutlich attraktiver. Die operative GmbH erhält eine Immobilien GmbH als Holding. Hinter der steht Manuel als 100%iger Gesellschafter. Und daneben installieren wir eine Familienstiftung. Diese Familienstiftung verknüpfen wir nun mit dem operativen Geschäft, um ein Steuergefälle zu bauen und Geld in die Stiftung umzuleiten. Das kann man über verschiedene Wege tun. Das Grundprinzip ist aber immer dasselbe. Die Stiftung muss meist einen Vermögenswert halten, den sie der GmbH gegen ein Entgelt überlässt. Das kann zum Beispiel ein Pkw sein, den die Stiftung kauft und an die GmbH vermietet, oder eine Maschine oder eine Immobilie. Oder auch ganz charmant eine eingetragene Marke, für deren Nutzung die GmbH Lizenzgebühren bezahlt. Alternativ dazu kann man auch darüber nachdenken, die Stiftung still oder atypisch still an der GmbH zu beteiligen. Das Ergebnis ist dann auch ähnlich. Bleiben wir einmal bei der Markenüberlassung. Die Stiftung sichert sich die Markenrechte an einer Grafik über das Deutsche Patent- und Markenamt. Die GmbH setzt diese Marke nun in ihre Werbematerialien ein. Für die Nutzung der Marke wird mit der Stiftung ein Lizenzvertrag geschlossen. 2% des Umsatzes der GmbH sind an die Stiftung pro Jahr dann als Nutzungsgebühr zu bezahlen. Die Lizenzgebühren sind bei der GmbH Betriebsausgaben und mindern die Steuern um 30%, in unserem Fall um 28,08%. Auf Ebene der Stiftung fallen nur 15,825% an Steuern an. Die Differenz von 30% auf 15,825% ist damit also bare, echte Ersparnis. Wenn wir annehmen, dass Manuels operative GmbH einen jährlichen Umsatz von 2 Millionen Euro macht, ergibt sich damit eine Lizenzgebühr von 40.000 Euro pro Jahr. In der GmbH ergeben sich darauf 11.323 Euro an Steuersparnis. Die Stiftung darf von diesen 40.000 Euro zunächst 5.000 Euro Freibetrag abziehen. Den Rest bezahlt sie 15,825% an Steuern, womit 5.383,75 Euro an Steuern an den Staat gehen. Die Steuersparnis liegt damit in Summe bei 5.693,25 Euro pro Jahr. Jedes Kind erhält nun jährlich 14.000 Euro an finanzieller Unterstützung durch die Stiftung. Diese 28.000 Euro unterliegen damit grundsätzlich der Kapitalertragssteuer von 26,375% auf Ebene der Kinder. Für den Fall aber, dass der persönliche Steuersatz über die Progressionskurve niedriger ist als der Kapitalertragssteuersatz, gibt es die Möglichkeit, in der Steuererklärung zu beantragen, dass der niedrigere Steuersatz angesetzt werden soll. Da die Kinder sonst kein anderes Einkommen haben, machen wir das hier und die Kinder bezahlen damit fast keine Steuern, weil der persönliche Steuersatz viel, viel niedriger ist als die Kapitalertragssteuer. 14.000 Euro abzüglich den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro macht 13.000 Euro. Auf diesen Betrag fallen 134 Euro an Einkommenssteuer pro Kind an und damit haben wir 27.732 Euro nochmals aus der Stiftung gezogen, beziehungsweise aus der GmbH über Umwege. Und das fast steuerfrei. Die restlichen 12.000 Euro aus der Lizenz lässt Manuel eine Stiftung und investiert dort in Aktien-ETFs, Gold und Bitcoin. Denn da sind die Steuerbegünstigungen besonders hoch. Das schauen wir uns gleich an. Zuerst aber noch zum Vergleich der Steuersparnis. Hätte Manuel die 40.000 Euro über das Geschäftsführergehalt ausbezahlt, hätte er über seinen Grenzsteuersatz 44,31% 17.724 Euro an Steuern abgeführt. So verschiebt er nun aber das Geld zum Investieren und schüttet es teils an seine Kinder aus. Auf die 40.000 Euro fallen damit nur 5.538,75 Euro in der Stiftung und 268 Euro bei der Ausschüttung. Zusammen also 5.806,75 Euro. Selbst wenn man annimmt, dass die Stiftung 1.000 Euro an zusätzlichen Kosten pro Jahr produziert, stehen damit 10.917 Euro mehr jedes Jahr Manuels Familie zur Verfügung. Über die nächsten 20 Jahre, bis Manuels Kinder wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen, sind es 218.345 Euro mehr Vermögen aus Steuersparnissen. Okay, gehen wir nochmal kurz zurück zur operativen GmbH. Wenn wir die Lizenzgebühren und die Steuersparnis dort mit einbeziehen, stehen in der GmbH nach allen Abzügen 117.641,99 zur Verfügung. Über der operativen GmbH installieren wir eine Immobilien-GmbH als Holding, denn Manuel will dort in Immobilien investieren. Diese Konstruktion ermöglicht uns verschiedene Gestaltungen. Drei davon sind wohl die wichtigsten. Als erstes kann Manuel irgendwann sein Unternehmen fast steuerfrei verkaufen, weil er den Verkaufsgewinn in der Vermögensebene der Immo GmbH behält. Er bekommt damit eine 95%ige Steuerfreiheit, womit er in seinem Fall nur 1,4% an Steuern bezahlen muss. Nämlich 28,08% auf 5% des Verkaufsgewinns. 28,08% deshalb, weil Beteiligungsverkäufe trotz Immobilienverwaltung immer noch der Gewerbesteuer unterliegen. Die Gewerbesteuerbefreiung gibt es ja nur auf die Immobilienerträge, also deswegen nicht weniger. Durch die 95%ige Steuerfreistellung ist im Ergebnis aber das Ganze fast egal. Wenn die Körperschaftssteuer zu diesem Zeitpunkt niedriger liegt, dann sogar entsprechend noch niedriger. Also nicht nur 1,4%, sondern sogar noch weniger. Als zweites kann er seine Gewinne aus dem operativen Geschäft ebenfalls in die Holding ausschütten und es fallen nur 1,4% an Steuern an. Das bedeutet ganz praktisch, er hat deutlich mehr zur Verfügung, als wenn er das Geld in den Privatbereich über ein höheres Geschäftsführergehalt oder Ausschüttungen bringen würde und kann damit besser investieren. Eine Vollausschüttung in den Privatbereich würde zu hingegen nochmals 26,35% an Steuern führen Ohne hat er entsprechend ein gutes Drittel mehr an Eigenkapital, um Immobilien zu kaufen. Und als drittes erhält die Immo GmbH eine Gewerbesteuerbefreiung auf die Mieterträge, wenn man es richtig aufsetzt. Es kann sich besonders lohnen, wenn man mit viel Eigenkapital Immobilien kauft und entsprechend einen steuerlichen Gewinn macht. Was allerdings empfehlenswert ist, ist, dass Manuel mit seinem Steuerberater für die Immobilien GmbH Festhonorare für die Jahresabschlüsse vereinbart. Denn da der Steuerberater nach den Vermögenswerten, die in der GmbH stecken, seine Rechnungen bestimmt, laufen ihm sonst die Kosten davon. Also, bringen wir die Struktur einmal zum Arbeiten und schauen, was das Ganze über in absehbarer Zeit an Vermögen aufbauen kann. Von den 111.000 Euro schüttet Manuel jährlich 100.000 Euro an die Immo GmbH aus. Steuert werden davon 5%. Das macht 5.000 Euro. Von diesen 5.000 Euro werden aber vorher noch die Verwaltungskosten abgezogen. Nehmen wir an, das sind 2.000 Euro, verbleiben also noch 3.000 Euro auf die steuerlich gesehen 15,825% anfallen. Ihm bleiben damit 97.157,75 € zum Investieren in die Immobilien GmbH. Alle zwei Jahre kauft er damit eine kleine Eigentumswohnung, die eine Netto-Kaltmietrendite von 4% einbringt. Davon gehen rund 1% der Verwaltungskosten weg. Die verbleibenden 3% werden mit 15,825% besteuert. Er reinvestiert die Mieterträge immer, sodass er nach und nach auch hochpreisigere Wohnungen kaufen kann. Mir ist bewusst dabei, dass diese Berechnung stark vereinfacht ist. Ja, es fehlt schließlich die Erhöhung der Mieten, Ausgaben für die Renovierung, Wertsteigerungen und Wertverluste der Immobilien. Und in der Realität schwanken auch die Renditen ganz unterschiedlich. Und es gibt auch mal Leerstand. Dazu habe ich auch das Sinken des Körperschaftssteuersatzes ab 2028 nicht berücksichtigt. Aber mir ist wichtig, dass Sie sehen, auf diese Art und Weise kann Manuel in einer überschaubaren Zeit von 15 Jahren steuerbegünstigt gute 1,677 Millionen Euro an Immobilienvermögen aufbauen, was ihm fast 40.000 Euro an Gewinn pro Jahr erarbeitet. Das ist Geld, was irgendwann als Geschäftsbürger halt ausbezahlt werden kann, um die privaten Lebenshaltungskosten von Manuel zu decken. Das ist die eine Seite. Dann haben wir noch die Seite der Stiftung und den Konsumbereich. In der Stiftung bleiben nach der Ausschüttung und den Steuern gute 5.461,25 Euro pro Jahr übrig. Hier muss Manuel sich nun entscheiden. In was investiert er? Wenn ich ihm etwas raten würde, dann würde ich ihm nahelegen, das Geld hauptsächlich in Aktien-ETFs zu stecken. Aktien-ETFs unterliegen der Stiftung zurzeit 3,165% an Belastung. Mit Sinken des Körperschaftssteuersatzes ab 2028 fällt dieser Steuersatz schlussendlich auf 2,11%, und zwar nachdem der Sparerpauschbetrag und 5.000 Euro Freibetrag der Stiftung abgezogen werden. Aber auch Gold und Bitcoin sind interessant. Beides ist nach einem Jahr Haltdauer für die Stiftung komplett steuerfrei. Die Investition muss nun zum Menschen passen. Wir bleiben für das Beispiel aber einmal bei den Aktien-ETFs und dort bei einer realistischen Rendite aus Dividenden von 2% und 4% pro Jahr an Wertzuwachs. Die Dividenden reinvestieren wir sofort komplett. Auch hier entsteht nach 15 Jahren ein schönes kleines Polster von 86.756,17 €. Die man für die Familie in der Zukunft verwenden kann. Und dann haben wir ja noch den Privatbereich. Auch dort ist recht viel Geld angekommen. Wir haben einmal jedes Jahr 27.732 Euro an Nettoausschüttungen aus der Stiftung an die Kinder. Und Manuel erhält ja auch noch ein ansprechendes Geschäftsbürgergehalt von über 4.800 Euro netto. Wie viel davon für den Vermögensaufbau hängen bleibt, liegt natürlich daran, was für einen Lebensstil die vier pflegen. Ich kenne Familien, die leben von 2.000 Euro im Monat großartig und erfüllt. Ich kenne auch Familien, denen reichen 6.000 Euro monatlich. An dieser Stelle müssen wir bedenken, dass die großen wesentlichen Ausgaben alle in der GmbH bereits abgesetzt werden. Es bleibt nur ein Kernbereich an Kosten im Privaten. Wenn man minimalistisch lebt, wird es sicher möglich sein, in dieser Konstellation gute 40.000 Euro jedes Jahr beiseite zu legen als Familie. Dann hätte die Familie immer noch über 46.000 Euro zur freien Verfügung, also rund 3.833 Euro pro Monat. Und diese 40.000 Euro im Jahr investiert Manuel nun auch in einen Aktien-ETF im Privatbereich. Privat fallen auf die realisierten Erträge 18,46% an Steuern an, weil Aktien-ETFs eine 30% Steuerfreistellung bekommen. Privat. Rechnet man den Vermögenswert hier über 15 Jahre bei beständiger Reinvestition hoch, ergeben sich privat um die 633.466 Euro an Aktienvermögen. Sie sehen, ein steueroptimierter Vermögensaufbau über die richtige Struktur führt für Manuel damit zu 2,39 Millionen Euro an Vermögen in 15 Jahren. Eine Summe, von der man mit einem bodenständigen Lebensstil recht gut leben kann. Vor allem, da Manuel zu diesem Zeitpunkt auch erst 56 Jahre alt ist und noch ein paar Jahre weiterarbeiten wird, wenn er will. Das Schöne an dieser Art, Vermögen aufzubauen, ist, dass es fast automatisch passiert. Denn die Struktur, die man geschaffen hat, arbeitet für einen und münzt beständig Steuern in Vermögen um, das dann Erträge abwirft. Je mehr funktionierende Investments man hat, desto entspannter wird man auch. Denn damit ist man bei weitem nicht mehr abhängig davon, dass Geld in Betrieb reinkommen muss, Manuel hat nach 15 Jahren jedes Jahr über 77.000 Euro an Erträgen pro Jahr in der Struktur. Geld, das passiv reinkommt und er nutzen kann, wofür er möchte. Braucht er das Geld im Konsumbereich, dann kann er sich einfach über ein Gehalt ausbezahlen. Aber auch schon nach 5 Jahren liegen die Erträge bei 20.900 Euro im Jahr. Und das ist eine wahnsinnige mentale Entlastung, vor allem in der Kombination damit, dass er 733.000 Euro an Vermögen ungefähr aufgebaut hat, das unabhängig von seinem Betrieb ist. Beides führt dazu, dass er sich mit gutem Gewissen mehr Zeit für seine Familie und besonders für seine Kinder nehmen kann, und zwar ohne, dass er immer ans Geschäft denken muss, weil ihm Existenzängste im Nacken sitzen. Ich hoffe, Ihnen damit einen Weg gezeigt zu haben, wie Sie Ihre überhohe Steuerlast in Freiheit und Zeit umlenken können. Wenn Sie ein genaueres Bild über Ihre Situation bekommen wollen, ich habe Ihnen dieses kleine Analysetool hier aufgesetzt. Dort bekommen Sie rund 50 Fragen zu Ihrer Situation gestellt und im Anschluss erhalten Sie eine personalisierte Bewertung und Vorschläge, sinnvolle Maßnahmen, wie Sie Ihre Situation steuerlich verbessern können. Probieren Sie es aus, es ist kostenlos. In der Infobox finden Sie den Link dazu. Ich hoffe, es bringt Sie weiter. Viele Grüße, Ihr Erik Brunner.